Herzlich willkommen zu Episode 61 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts, den wir heute am 22.08.2024 aufnehmen. Und zwar sind wir jetzt in Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei. Und ja, das bedeutet auch, dass wir tatsächlich diese Episode erst so einen Monat nach der letzten Episode veröffentlichen. Sowas gab es noch nie tatsächlich bei unserem Podcast. Sorry dafür, dass das jetzt etwas länger gedauert hat.
Ja, tut uns leid, aber man muss ja auch sagen, es ist eigentlich gar nicht so viel passiert jetzt auch in dem letzten Monat. Also obwohl wir jetzt teilweise wirklich über 4 Wochen und dann ja auch über eine recht lange Strecke, über tausende von Kilometern hier heute eigentlich ein bisschen berichten wollen und erzählen wollen, glaube ich, wird es jetzt gar nicht mal so eine übermäßig lange Episode werden, hoffe ich mal. Also wir werden sehen, aber das ist jedenfalls so meine Prognose. Die Mongolei ist halt einfach ziemlich leer. Und außerdem ist halt auch mal wieder so ein Bericht jetzt hier, also diese Podcast-Episode zusammen mit der Bildergalerie, die wir immer zu den Episoden auf der Episodenseite auf unserer Website veröffentlichen. Also sowohl Bilder als auch jetzt hier unsere gesprochenen Worte zusammen ergeben halt einen Bericht. Und diesmal ist halt vielleicht mal wieder so, dass die Bilder halt irgendwie gegebenenfalls ein bisschen wichtiger sind als die Erzählungen hier. Also das hängt ja immer so ein bisschen von Episode zu Episode ab. In der letzten Episode würde ich sagen, war es eher so ein bisschen das Gegenteil. Da haben wir wirklich viel Eindrücke aus China berichtet und die Fotos waren vielleicht ja nicht so relevant, weil die Landschaft halt auch nicht so toll war. Aber jetzt hier in der Mongolei ist es halt mal wieder so, dass man halt in erster Linie durch wunderschöne Landschaften fährt, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt jeden Grashalm hier im Podcast beschreiben möchte, einzeln. Aber ich denke, die Fotos sind teilweise echt relativ schön. Wir sollten auch eine ganze Menge Fotos in der Bildergalerie zu dieser Episode haben, verlinkt in den Shownotes, wie immer. Ja, und ansonsten wird es halt so ein bisschen ein Bericht jetzt hier über die Strecke von der chinesisch-mongolischen Grenze bis nach Ulaanbaatar in die Hauptstadt. Mehr als 2000 Kilometer sind wir da tatsächlich in der Mongolei gefahren. Über die Hauptstadt selbst, was es hier so zu sehen gibt, wie das Stadtbild ist, wie die Stadt Ulaanbaatar wirkt, das verschieben wir dann in die nächste Episode. Die wird dann wohl auch nicht ganz so lange auf sich warten lassen. Die wollen wir dann auch noch hier aus Ulaanbaatar veröffentlichen, also so innerhalb von maximal 1,5 Wochen, würde ich sagen. Und da werden wir dann auch noch mal ein bisschen auf geschichtliche Hintergründe zur Mongolei eingehen. Stichwort Genghis Khan und Karakorum.
Ja, also beginnen wir also wie immer im Anschluss an die letzte Episode. Da waren wir noch kurz vor der Grenze der Mongolei. Also wir sind ja in die Mongolei eingereist aus China, ganz im Südwesten der Mongolei, in der Nähe der Stadt Bulgan, beziehungsweise auf chinesischer Seite Taikeshiken. Ja, und wie schon bei der Einreise nach China gab es auch bei der Ausreise so einen schon recht krassen Kontrast der Landschaft wieder beim Grenzübertritt, weil plötzlich halt alles wieder Wüste war, dann nichts mehr bewässert war. So. Also nicht mehr so ein grüner Gürtel so um den Fluss rum, Felder und so weiter. Und gleichzeitig gab es eben drumherum noch Berge. Wir befanden uns da eben im südlichsten Ausläufer des Altai, da wo der Altai im Grunde auf die Gobi-Wüste trifft. Und trotzdem hatte man eben eine extrem weite Sicht, da das Tal auch sehr breit war. Also so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem Pamir, wo man eben auch so ein sehr breites, langes Tal hat, wo man Dutzende Kilometer weit sehen kann. Oder auch teilweise sah es auch ein bisschen so aus wie das Wadi Rum, so in weiter Ferne, wo dann die Berge hochgingen, sah es so ein bisschen aus, als wären das so eben so, ja, Sandsteinberge, wie es im Wadi Rum gewesen waren. Wobei es hier wahrscheinlich keine Sandsteinberge waren, aber vom Licht her sah es einfach genauso aus, so 10 Kilometer entfernt. Ja, je weiter wir gefahren sind, dann wurde es aber auch immer weitläufiger und weitläufiger, auch entsprechend öder und so ein bisschen langweiliger tatsächlich. Dann auf die Dauer, da war es dann wohl wieder zu weit und die Berge zu weit entfernt. Aber was auf jeden Fall aufgefallen ist auch, dass da nirgends mehr irgendeine Polizei war. Kein Polizeicheckpoint, wo man die Pässe zeigen musste, noch nicht mal irgendein Polizeiauto. Also es hat, weiß nicht, eine Woche oder noch länger gedauert, bis wir unsere erste Polizeistreife gesehen haben, tatsächlich in der Mongolei. Ganz anders als in China. Also.
Ja, also alles in allem würde ich schon sagen, dass der Kontrast im Prinzip wieder ähnlich groß war wie damals, als wir von Kasachstan nach China eingereist sind, nur jetzt eben wieder in die andere Richtung. Ja, zoomen wir vielleicht nochmal ein bisschen hinaus. Die Mongolei alles in allem, das ganze Land ist so ungefähr 2000 Kilometer breit und 1000 Kilometer hoch, also in Nord-Süd-Richtung die Ausdehnung, ungefähr 1000 Kilometer, Ost-West-Ausdehnung ungefähr 2000 Kilometer. Damit ist die Mongolei so knapp fünfmal so groß wie Deutschland. Und wie gesagt, sind wir so ganz im Südwesten der Mongolei eingereist und wollen zur Hauptstadt Ulaanbaatar. Ulaanbaatar liegt so ein bisschen nordöstlich des Mittelpunkts der Mongolei. Also insofern müssen wir schon signifikante Teile des Landes quasi durchqueren, um in die Hauptstadt zu kommen. Luftlinie sind es gut 1200 Kilometer von unserem Einreiseort, von unserer Grenze, von unserem Grenzübergang bis nach Ulaanbaatar. Entlang unserer Route jetzt am Ende halt sogar eben ein bisschen mehr als 2000 Kilometer. Das Netz an asphaltierten Überlandstraßen in der Mongolei ist sehr überschaubar. Also im Wesentlichen gehen alle asphaltierten Straßen so sternförmig von Ulaanbaatar, von der Hauptstadt ab und dann eben in die Provinzhauptstädte hinein. Also so ein bisschen so wie das TGV-Netz in Frankreich. Da wollen ja irgendwie auch alle nur nach Paris oder von dort weg, aber kein Mensch fährt jemals von, was weiß ich, Bordeaux nach Rennes oder so, sondern alle fahren nur nach Paris oder fahren von Paris weg. Und so ist es jetzt eben hier in der Mongolei auch mit den asphaltierten Straßen. Und tatsächlich ist das Netz so überschaubar, so übersichtlich, es gibt so wenige asphaltierten Straßen, dass wir die jetzt hier tatsächlich einfach mal alle, mehr oder weniger alle, durchgehen können. Jedenfalls die Überlandstraßen. Machen wir mal im Uhrzeigersinn, wie sie quasi von Ulaanbaatar aus abgehen.
Also typisch für die buddhistische Mongolei tun wir das hier jetzt auch im Uhrzeigersinn und eben auf keinen Fall gegen den Uhrzeigersinn aufzählen.
Ja, genau, ja. Also fangen wir mal an mit einer Straße, die nach Nordwesten führt von Ulaanbaatar abgehend, die dann die Provinzhauptstädte Dachan, Erdenet, Bulgon und Möhren verbindet. Dann gibt es eine Straße, die geht nach Osten ab, verbindet dann dort Ndorchan und verzweigt sich dann weiter in die beiden Provinzhauptstädte Choibalsan und Barun Urt, führt dann auch weiter noch zur östlichsten Spitze der Mongolei und dann auch dort ganz im Osten nach China. Die Route ist für uns ein bisschen irrelevant, obwohl sie nach China führt, weil es einfach viel zu weit nach Osten geht. Dieser Osten der Mongolei, der werden wir nicht erreichen. Dann gibt es eine Straße nach Südosten von Ulaanbaatar aus, durch die Provinzhauptstädte Hoya und Seinshant, führt dann auch nach China und ist so ziemlich die direkteste Route nach China, die kürzeste Route und auch die am besten ausgebaute Route nach China. Und das ist dann im Prinzip auch unser Plan, um von Ulaanbaatar weiter nach China zu kommen. Dann gibt es noch eine Straße nach Süden, also direkt in die Gobi, durch die Provinzhauptstädte Mandal, Gobi und Alanzatgat. Also wenn man als Tourist die Gobi besichtigen möchte und dort die Highlights an Sehenswürdigkeiten, dann fährt man diese Route mit dem Bus oder wie auch immer. Ist halt eine Sackgasse. Und dann gibt es noch eine Straße nach Westen, die sich so ca. 300 Kilometer westlich von Ulaanbaatar in eine Nord- und eine Südroute aufspaltet. Und das ist jetzt auch relativ wichtig, diese Unterscheidung, auch jetzt für alles, was noch kommt in dieser Etappe. Also das sollte man sich jetzt merken. Die Straße nach Westen teilt sich auf in eine Nord- und eine Südroute. Die Südroute, die verläuft durch Arweicher, Bayankhongur, Altai, also eine Stadt, die nach dem Gebirge benannt ist. Und hinter Altai verzweigt sie sich dann nach Süden ab in Richtung China. Das ist die Grenze, über die wir eingereist sind. Und dann nochmal nach Norden gibt es noch einen Zweig zu den Provinzhauptstädten Khoft und Ölgi, ganz im Nordwesten der Mongolei. Also das ist die Südroute, also der südliche Teil der Westroute im Prinzip. Und jetzt gibt es noch eine Nordroute, also der nördliche Teil der Westroute. Der geht durch die Städte Zezelek und dann bis nach Ulaangom. Und das war es im Prinzip. Also wir haben jetzt, bis auf so ein paar wenige und auch sehr kurze Ausnahmen, also kurze Straßen, sind sonst alle Nebenstraßen, Überlandstraßen nicht asphaltiert. Also man kann wirklich alle Straßen, alle asphaltierten Überlandstraßen in der Mongolei mal eben in ein paar Minuten aufzählen. Ist überhaupt kein Problem. Und sonst kann man sich eben darauf verlassen, dass man eben keinen Asphalt haben wird.
Ja, und wir waren erstmal also auf diesem Teil der Südroute, der dann bis zur chinesischen Grenze war und entsprechend erstmal asphaltiert. Und 45 Kilometer hinter der Grenze kam dann die erste Stadt, Bulgan. Du hast jetzt vorhin schon Bulgan erwähnt, das war ein anderes Bulgan. Also es gibt bestimmt mehr als eine Handvoll Städte in der Mongolei, die Bulgan hießen. Diese ist eins davon. Dort haben wir Tökrök, also mongolische Währung, abgehoben. Wir waren einkaufen. Wir haben eine SIM-Karte gekauft, um auch unterwegs ein bisschen Internet für Wetter und so weiter zu haben. Und mussten dann die erste schwierige Entscheidung treffen, nämlich wo fahren wir weiter? Da gab es nämlich zwei Optionen. Einmal weiter die Asphaltstraße einfach fahren, also diese Südroute im Prinzip. Oder von Bulgarn nach Bulgarn weiterfahren, also in einen weiteren Ort namens Bulgarn, der dann tatsächlich durch das Bulgarntal mit diesem Bulgarn, wo wir uns befunden haben, verbunden ist. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle komplett verwirrt. Also von Bulgarn könnte man durch das Bulgarntal nach Bulgarn fahren, eine Offroad, also nicht asphaltierte Straße, eher nach Norden, mehr in den Altai rein, oder eben die Asphaltstraße weiterfahren.
Und das Bulgarntal ist nach dem Fluss Bulgarn benannt, der quasi sowohl durch den Ort, durch das Dorf Bulgarn fließt, als auch durch die Stadt Bulgarn.
Ja, und tatsächlich haben wir auch schon gehört, dass dieses Bulgarntal ja recht schön sein soll. Ist eben ein Flusstal und dadurch hat man Wasser und Flusstäler sind ja an sich immer ganz nett zum Radfahren und so. Aber andererseits haben wir halt auch gehört, dass es vielleicht ein bisschen schwierig sein kann, weil es hier und da sandig ist und auch von einem Bikepacker zum Beispiel mit deutlich breiteren Reifen als unseren haben wir gehört, dass der da wohl Probleme hatte. Dann haben wir aber wieder jemand anderen sagen hören, ach, ist schon nicht so schlimm, muss nicht mehr als 100 Meter am Stück immer schieben. Und wir wussten nicht so ganz, was wir erwarten sollten. Dann kam aber auch noch dazu, dass wir an dem Tag, wo wir eben in der Stadt Bulgarn ankamen, ja, wir hatten Wind von Westen aus und das hieße, wenn wir der Asphaltstraße folgen würden, hätten wir sehr starken Rückenwind. Wenn wir aber das Bulgarntal entlangfahren würden, hätten wir eher seitlichen Gegenwind und zwar auf sandiger Offroad-Straße. Und ja, letztendlich haben wir uns dann entschieden, das macht in dem Fall vielleicht weniger Sinn. Wir folgen erstmal der Asphaltstraße weiter.
Ja, wir haben uns da nicht so ganz getraut. Ich meine, was dann auch noch dazu kam, ist, dass ich nicht so hundertprozentig fit war. Ich hatte ja in China da kurz vorher nochmal so ein bisschen Brechdurchfall und hatte zu dem Zeitpunkt auch immer irgendwie noch keinen Appetit. Und ja, war alles nicht so. Wir haben es dann letztlich nicht getraut und sind dann eben lieber auf der asphaltierten Anbindung der chinesischen Grenze zur Südroute gefahren, wenn man so möchte. Und da ging es dann eben erstmal so 140 Kilometer am Südrand des Altai-Gebirges entlang und dann ist man so ein bisschen trotzdem eingebogen in das Altai-Gebirge, genauso wie es eben auch beim Bulgarn-Valley, beim Bulgarntal am Bulgarn-Fluss entlang der Fall gewesen wäre. Wir haben das jetzt eben etwas später, also etwas weiter östlich gemacht und dort dann eben nicht am Bulgarn-Fluss entlang, sondern am Bodonchin Fluss entlang in das Gebirge hinein. Das heißt, das war dann auch, ja, auch ein Flusstal, auch schön auf jeden Fall, teilweise sogar, würde ich sagen, spektakulär, also auch mit Felswänden und so. Es gab sogar ab und zu mal einen Baum. Ansonsten war es eine Mischung aus eben schroffen Felsen und den mongolischen grünen Wiesen. Wir hatten da dann auch einen wunderschönen Zeltplatz am Fluss am Abend gefunden, konnten da im Schatten von ein paar großen alten Bäumen auf einer perfekten Zeltwiese, die sich zwischen den Bäumen befunden hat, da unser Zelt aufbauen. Dann auf der gegenüberliegenden Flussseite waren senkrechte Felsen, die direkt ins Wasser gingen, die dann abends auch noch schön von der Sonne angestrahlt wurden. Also wirklich ein wunderschöner Zeltplatz und das Ganze dann sogar noch ein bisschen versteckt von der Straße, obwohl, also da war so ein Hügel dazwischen, Bäume hast du nur für Schatten genug, aber nicht wirklich, um dich dahinter zu verstecken. Trotzdem war es einigermaßen versteckt. Also wirklich, ja, schon mal ein wunderschöner Zeltplatz.
Ja, ich würde fast sagen, das Schönste in der ersten oder vielleicht sogar bis zur zweiten Woche, die wir in der Mongolei waren. Also insgesamt, gut, wir sind diese Bulgarn nach Bulgarn Strecke nicht gefahren, aber ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, dass wir uns hierfür entschieden haben. Was ich von Bildern von anderen dann im Nachhinein gesehen hatte, fand ich es persönlich dort nicht viel spektakulärer, außer dass man hier halt eine Asphaltstraße mit manchmal einer Leitplanke hatte und das natürlich auf den Bildern nicht ganz so schön aussieht. Aber dafür ging es halt dann auch 90 Kilometer flussaufwärts mit 1400 Höhenmeter und das mit gemächlichen 1,6% auf Asphalt, was halt dann fürs Fahren auch sehr angenehm war und nicht nur für die Aussichten. Und damit ging es dann halt immerhin bis auf fast 2900 Meter auf die Passhöhe hoch. Und ja, das klingt nach nicht viel und es hat sich auch nach nicht so viel angefühlt eigentlich. Aber wenn man es mal so vergleicht, wo man jetzt nochmal in den Alpen lang gefahren ist, also unser höchster Alpenpass, der war damals auf 1800 Meter, also nochmal mehr als 1000 Meter drunter. Also schon ganz schön hoch, was man da doch nochmal gefahren ist.
Ja, und die 2900 Meter, die waren auch höher als der höchste Pass im Kaukasus, ne? Also das ist schon, ja, ist verrückt, weil so hat es sich eigentlich echt nicht angefühlt. Ja, vom Pass aus ging es dann nochmal 120 Kilometer, bis man dann quasi auf die eigentliche Südroute getroffen ist. Wie gesagt, das war ja quasi jetzt hier nur so die Abzweigung von der Südroute oder die Verbindung von der Südroute zur Grenze nach China. Ja, und dann sind wir quasi auf die eigentliche Südroute getroffen. Die Kreuzung, also da die Kreuzung, wo wir dann auf die Südroute getroffen sind, die lag dann immer noch so auf ungefähr 1300 Metern Höhe. Also man so richtig runter kommt man nicht und deswegen ist es ja auch nie so richtig übermäßig heiß in der Gobi, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Was man auch sagen muss, ist, der Verkehr ist eigentlich echt angenehm da gewesen im Südwesten der Mongolei. Die Straßen sind wunderbar mit dem Fahrrad zu befahren und vom Verkehr, ja, es kommt halt ab und zu mal ein Auto, aber es ist echt nicht störend. Ja, und dann sind wir da auf die Südroute getroffen, auch da Verkehr immer noch eigentlich nicht wirklich ein Problem, immer noch weiterhin human, sind auf die Südroute getroffen, dann nach Osten abgebogen, mit Kurs quasi dann Richtung Ulaanbaatar. Und ja, also spätestens da würde man dann auch sagen, dass wir dann raus waren aus dem Altai-Gebirge und das heißt dann in die Gobi hineingefahren sind, beziehungsweise wieder in die Gobi hineingefahren sind. Wenn man den Xinjiang-Teil da in der Dschungerei auch zur Gobi zählt, dann sind wir quasi mal kurz aus der Gobi raus ins Altai-Gebirge und jetzt wieder zurück in die Gobi rein. Wenn man die Dschungerei nicht zur Gobi zählen würde, wären wir jetzt quasi erstmals in der Gobi drin gewesen im Prinzip. Ja, also Berge waren nunmehr dann nur noch weit entfernt am Horizont zu sehen. Das heißt, wir sind dann wieder so durch weite Ebenen gefahren auf endlosen geraden Straßen. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Also in der Sonne war es dann schon recht heiß, aber dadurch, dass man halt immer so auf 1000 bis 1500 Metern Höhe über dem Meeresspiegel da rumfährt, ist es jetzt nicht übermäßig schlimm. Nachts kühlt es dann auch wirklich angenehm ab oder auch schon abends eigentlich, wenn die Sonne nicht mehr so hoch steht. Insofern ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Man hat halt nur jetzt irgendwie für die Mittagspause oder so, ist halt schwierig mit Schatten. Das ist dann schon ein bisschen mühsam gewesen hin und wieder. Teilweise haben wir uns dann auch selbst mit unserer Zeltunterlage, unserer Plane, da unser Zeltplan, die wir unter das Zelt legen, dann halt so ein bisschen Schatten gebastelt, indem wir die über die Fahrräder gehängt haben oder noch an irgendein Schild. Und dann haben wir dort da auch Mittagspause gemacht. Und an einer dieser Mittagspausen, als wir saßen unter unserer Zeltplane im Schatten, haben wir dann auch mal einen Einspieler aufgenommen und da ein bisschen unsere Eindrücke reflektiert. Wir machen jetzt gerade Mittagspause hier in der Gobi, schon in so einem der abgelegensten Abschnitte dieser Straße jetzt. Wir sind jetzt irgendwie 90 Kilometer von Davi entfernt in die eine Richtung und in die andere Richtung sind es noch ungefähr 150 Kilometer oder 140 Kilometer bis Altai. Also in diese Stadt, bis in die nächste Stadt quasi. Ist ziemlich flach, gibt absolut keinen Schatten, deswegen mussten wir jetzt hier praktisch auch unseren Schatten selbst bauen mit unserer Zeltunterlagsplane, die wir jetzt ein bisschen über die Fahrräder gespannt haben. Und dann schaut man sich um und man sieht eigentlich ringsrum Berge, aber sehr weit weg und entsprechend auch sehr klein. Ansonsten alles flache, dürre Ebene, bisschen grün, aber kein Gras, sondern eher so Gestrüpp. Ja, und ich weiß nicht, mir ist schon in den letzten Tagen auch, vor allem gestern, vorgestern, öfter mal so der Gedanke gekommen, dass ich es schon nicht mehr ganz so genießen oder wertschätzen kann oder vielleicht auch einfach nicht mehr so besonders finde, was man hier für eine Landschaft hat, für eine Aussicht auch. Ich meine, an sich würde man meinen, boah, krass hier, irgendwie, weiß ich nicht, ich kann hier 20 Kilometer im Prinzip mal mindestens in jede Richtung schauen und habe da die Berge am Horizont. Und man hat einfach diese unglaublich weiten Aussichten. Und das ist ja auch das, wofür die Mongolei berühmt ist und auch das, was ich damals, als ich 2015 ja schon mal hier in der Mongolei war, so cool und so beeindruckend fand. Und jetzt ist es halt einfach. Ich meine, teilweise gestern war es ja schon echt schön auch, gerade als dann teilweise die Berge auch noch irgendwie von der Sonne angestrahlt wurden, aber ich habe es nicht mehr so als besonders wahrgenommen. Es war mehr so, Und das, jetzt frage ich mich halt schon, ob wir jetzt hier gerade halt in der Gobi in so einer dürren, vielleicht tatsächlich nicht ganz so schönen Region gerade uns befinden und das dann noch besser wird, wenn wir näher Richtung Ulaanbaatar kommen, wo ich damals eben 2015 auch schon eher unterwegs war mit dem Fahrrad und da ist dann tatsächlich alles wieder so wunderschön, wie ich es von der Mongolei auch im Kopf habe. Oder ob es halt tatsächlich einfach daran liegt, dass, ja, dass ich zum einen schon mal hier war in der Mongolei und es einfach nichts Neues mehr für mich ist. Oder dass man halt auch einfach an ganz vielen anderen Orten, nicht zuletzt ja auch in nicht allzu ferner Vergangenheit, im Pamir zum Beispiel war, wo es ähnlich war, nur noch schöner, nur noch beeindruckender. Also da hatte man auch weite Aussichten, nur waren die Berge halt noch höher und noch schöner.
Ich denke, da spielen verschiedene Faktoren rein. Ich meine, einerseits hat man so ähnliche Sachen schon gesehen. Vor allem ist es halt auch so, dass wir jetzt so lange am Stück unterwegs waren und zwar immer von einem Ort zum nächsten mit dem Fahrrad gefahren. Also fließende Übergänge. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt in Deutschland waren und dann schnell mal in die Mongolei fliegen und dann eine völlig andere Landschaft haben, die halt ein kompletter Kontrast ist zu dem, was wir in Deutschland gewohnt sind. Und dann halt wieder in eine komplett andere Landschaft, wie zum Beispiel in Deutschland zurückkommen oder wo ganz anders, wie in Regenwald oder so. Und dann wieder in irgendeine Gebirgslandschaft und dann wieder in irgendeine Steppe oder so. Sondern bei uns ist es halt ein fließender Übergang. Und gerade auch in den letzten Monaten, wo wir in Zentralasien unterwegs waren, hatten wir halt sehr viel von dieser Steppe. Ja, das ist sicherlich ein Faktor.
Ja, nicht nur Zentralasien, auch China letztlich war ja landschaftlich ganz ähnlich. Und ich, klar, ich meine, stell dir vor, wir würden jetzt plötzlich irgendwie durch eine Landschaft fahren, die so ähnlich wäre wie in Deutschland. Mit Radwegen und mit Bäumen und Schatten und Bächen und Flüssen und Feldern und so weiter. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Das wäre mega cool. Das wäre mal richtig was Besonderes für uns jetzt nach all dieser Zeit, die wir eben zuletzt hatten. Das ist verrückt, ja. Also insofern definitiv.
Ja, durch Deutschland radeln, das wäre mal eine nette Abwechslung jetzt. Ich meine, auch immer, wenn wir wieder in eine Großstadt kommen jetzt im Moment, ist es ja so, dass wir uns freuen und denken, oh cool, können wir mal wieder überall einkaufen, essen gehen, dies und das. Und wenn du halt in der Großstadt die ganze Zeit lebst, dann denkst du eher, oh, ich will mal raus hier, wo keine Leute sind oder sonst was. Das ist halt ein Nachteil einer Langzeitreise, die so fließend im Übergang ist, die so langsam ist wie mit dem Fahrrad, dass man sich halt ja an die Sachen gewöhnt und die sich nur sehr langsam ändern, sowohl Landschaften als auch Kultur oder alles Weitere. Ja, aber eine andere Sache ist dann halt auch, dass natürlich die Umstände auch mit reinspielen. Ich meine, gestern war die Landschaft ja eigentlich ähnlich, aber ich fand es angenehmer, weil halt Wolken da waren, weil wir Schatten hatten, es war kühl. Ja, irgendwie habe ich es dann viel mehr genießen können. Und heute ist es halt heiß ohne Wolke und das setzt einem dann halt schon zu. Weiß ich nicht, wie wenn einem eine super leckere Lasagne vorgesetzt wird, man sich aber an einem Tisch ohne jeglichen Sonnenschutz bei 50 Grad in der prallen Sonne befindet. Dann kann ich die Lasagne halt auch nicht genießen.
Ja, das stimmt. Wobei, jetzt muss ich sagen, also jetzt könnte ich sie genießen, weil jetzt sitzen wir hier bei 30 Grad, gerade im Schatten. Auch beim Fahren fand ich es jetzt bisher gar nicht so schlimm heute, wie befürchtet. Vielleicht wird es nachher noch schlimmer, weil es noch heißer wird heute Nachmittag. Weil, naja, die größte Hitze halt immer erst nachmittags ist. Aber, ja, ich glaube, das ist jetzt bei mir nicht der erste Grund, warum ich die Landschaft nicht genießen kann. Sondern halt eher das, was du vorhin gesagt hast, ja, was du vorhin eingeworfen hast. Also ich hätte jetzt gerne Lasagne, hätte ich jetzt nichts dagegen.
Weiß nicht, ich hätte lieber ein kühles Getränk. Haben wir ja dank unserer Thermosflasche sogar noch kühle Cola von gestern. Aber nicht mehr viel. Ja, vielleicht kommt aber auch dann doch noch eine Präferenz dazu, dass die Landschaft halt einen nicht so sehr umhaut. Vielleicht gibt es halt dann doch Landschaften, die einen immer wieder umhauen. Entweder weil man sie halt schöner findet oder weil es sie einfach nicht so oft gibt auf der Welt. Zum Beispiel, ich finde Hochgebirge immer noch super toll. Okay, jetzt bin ich gerade nicht drin. Ich weiß nicht, habe ich das auch gesagt, als wir in Kirgisistan da oben waren? Da habe ich mich, wenn dann, über die Scheißstraßen beschwert, aber sicherlich nicht darüber, dass es da so schön ist. War vielleicht kalt, aber sonst?
Wir kommen noch gerade aus dem Hochgebirge. 2800 Meter war der Pass jetzt hier im Altai. Was sagst du dazu? Höher als unser höchster Pass im Kaukasus tatsächlich?
Na gut, ich mag nicht Hochgebirge, sondern ich mag Bäume und Gebirgsbäche und Pipapo, was dazu gehört. Vielleicht gibt es das auf dieser Welt einfach zu selten, im Gegensatz zu Steppe, die es einfach so viel gibt.
Ja, das ist tatsächlich auch ein sehr beeindruckender Punkt. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal im Podcast besprochen haben, aber passt jetzt hier vielleicht ganz gut. Das ist mir schon echt immer wieder aufgefallen, wie krass viel trockene Gebiete es auf der Erde gibt. Ne? Wenn du so, das merkt man schon auch echt ganz krass auf dieser Fahrradtour. Du fährst einfach, du hast mal ein bisschen Wald, aber sobald du dann rausfährst oder irgendwie weiterfährst, du hast der Anteil der Trockengebiete, der Steppen, der Wüste, jedenfalls durch die wir bisher gefahren sind, ist einfach so viel größer als der Anteil der wirklich fruchtbaren Gebiete. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen biased, weil ich meine, wir waren nicht in den Tropen bisher, aber im Prinzip, es fängt ja schon auf dem Balkan an, spätestens in der Türkei. Und da lernt man auch schon mal wieder ein bisschen zu schätzen, wie grün und schön und fruchtbar es eigentlich bei uns in Mittelwesteuropa so ist. Na, jedenfalls bin ich jetzt schon auch nochmal sehr gespannt, wenn wir nochmal in die Regionen kommen, die ich eben schon von 2015 wirklich kenne, weil ich dort war, ob ich dort dann auch noch dieses Gefühl habe, ja, irgendwie alles doch gar nicht so besonders, wie ich es in Erinnerung habe, dass ich es damals besonders fand. Da habe ich dann praktisch ein bisschen mehr den direkten Vergleich. Teilweise fahren wir sogar dieselben Strecken, die ich damals auch gefahren bin, die ich auf jeden Fall als sehr spektakulär teilweise in Erinnerung habe. Mal schauen, ob ich die jetzt auch immer noch so bewerten würde.
Ja, trotz was ich in dem Einspieler gesagt habe, muss man aber schon sagen, dass die ganze Mongolei, also inklusive auch der Gobi-Wüste, definitiv eher ein Reiseziel für den Sommer ist. Selbst im Herbst und Frühling wird eigentlich alles in der Mongolei schnell kalt und im Winter will man da wahrscheinlich nicht dick eingepackt oder in irgendeiner Wohnung mit Heizung irgendwo durch die Gegend düsen. Ein Funfact dazu, Ulaanbaatar gilt tatsächlich als die kälteste Hauptstadt der Welt. Also minus 30 Grad sind da im Winter nicht ungewöhnlich. Und ja, was außerdem für Wetter gilt, ist, dass überwiegend Westwind vorherrscht. Und das heißt, für uns im Schnitt sind wir ganz gut vorangekommen. Also in 3,5 Tagen haben wir tatsächlich 430 Kilometer geschafft. Also wir sind im Grunde mit Vollgas durch die Gobi gefahren, könnte man sagen. Und ja, nach diesen 430 Kilometer haben wir dann beschlossen, wir haben genug davon, also nicht unbedingt vom Rückenwind, aber von der Asphaltstraße, die dann auch doch ein bisschen langweilig wurde, und haben beschlossen, wir fahren jetzt mal ein bisschen ab, ein bisschen Offroad und machen uns sozusagen querfeldein, nicht ganz querfeldein, aber auf Offroad-Pisten eben straight nach Norden in Richtung asphaltierter Nordroute auf. Also wir wollen sozusagen von der Südroute dann auf die Nordroute übersetzen, so war der Plan.
Ziel war ja dann schon vor allem eben auch so ein bisschen aus der Gobi wieder rauszukommen, weil es dann eben im Norden dann doch vielleicht noch ein bisschen angenehmer ist von den Temperaturen und weil es auch von der Landschaft einfach hoffentlich schöner ist, grüner ist. Vielleicht sogar den einen oder anderen Baum hat oder so gar eine Gruppe von Bäumen. Man könnte sogar fast von Wald reden. Das war die Hoffnung, inwiefern die sich erfüllt hat. Da werden wir gleich zukommen.
Ja, und das Problem war eben nur, zwischen den beiden asphaltierten Routen liegen eben 400 Kilometer unasphaltierte Wege durch die Hangai-Berge mit dem höchsten Pass auf 2700 Meter. Ja, und sowohl in der Gobi als auch für diesen Abschnitt stellt sich ja vielleicht manchem auch in der leeren Mongolei die Frage, wie ist da eigentlich die Versorgungslage? Gibt es da genug Dörfer mit Supermärkten, wo man was zu essen einkaufen kann, oder auch irgendwelche Orte, Restaurants, keine Ahnung, wo man sicher an Trinkwasser kommen kann?
Ja, also die Mongolei insgesamt hat ungefähr 3,3 Millionen Einwohner. Wir hatten schon gesagt, dass sie mehr als viermal so groß, fast fünfmal so groß wie Deutschland ist. Und die Hälfte dieser 3,3 Millionen Einwohner, die wohnen dann auch noch in Ulaanbaatar. Und das macht dann die Mongolei zum Land mit der geringsten Bevölkerungsdichte der Welt. Trotz dieser geringen Bevölkerungsdichte, dieser extrem geringen Bevölkerungsdichte, kann man ja wohl sagen, ist das Land wirklich durchsetzt und durchzogen mit kleinen Dörfern. Also man hat fast immer ein Dorf alle, sagen wir mal, 50 bis 100, spätestens 150 Kilometer. Also so ungefähr eins pro Tag oder eins zumindest mal alle zwei Tage. Und zwar egal, ob man jetzt entlang von Asphaltstraßen irgendwo in der Gobi unterwegs ist oder fernab jeden Asphalts in den Hangai Mountains, im Hangai-Gebirge. Also diese Dörfer sind dann sehr, sehr häufig, sogar ist eher die Regel als die Ausnahme, muss man wahrscheinlich sagen, nicht mit asphaltierten Straßen verbunden, trotzdem auch wirklich in the middle of nowhere, wenn man nur weit genug fährt, und weit genug heißt eben nur so 100 Kilometer oder so, kommt dann doch immer wieder ein Dörfchen am Horizont, die natürlich auch auf der Karte verzeichnet sind, sodass man entsprechend sich dann ausrechnen kann, wann man sich dann wieder versorgen kann. Und also ja, man kann sich jetzt natürlich angesichts der Bevölkerungszahl und dieser doch gar nicht mal so geringen Dichte an Dörfern ausrechnen, dass die einzelnen Dörfer nicht besonders groß sein können. Und tatsächlich sind auch die allermeisten Dörfer wirklich winzig. Aber es ist halt so, dass dadurch, dass das nächste bzw. das nächstgrößere Dorf halt immer mal mindestens 50 bis 100 Kilometer weit weg ist, hat halt trotzdem jedes Dorf kleine Lebensmittelläden, meist sogar auch eine eigene Tankstelle. Und entsprechend ist die Versorgung also gar nicht so schwierig, wie man vielleicht denken könnte, muss man sagen. Also wir hatten nur einmal jetzt hier in unserer Zeit in der Mongolei zwei aufeinanderfolgende Tage ohne Siedlung. Ansonsten hatten wir immer höchstens einen Tag ohne Siedlung und meistens sogar eben eine Siedlung pro Tag. Das heißt, wir mussten maximal Proviant für 3 Tage mitnehmen, meistens eher nur für einen Tag. Und dann ist es halt so, dass zwischen diesen ganzen verstreuten Käffern, die eben so in einem Netz von, was weiß ich, 100 Kilometer Kantenlänge quasi da in der Landschaft verstreut liegen, dann noch verstreuter liegen dann eben noch einzelne Jurten dazwischen.
Ja, Jurten, das sind hier eben die traditionellen mongolischen Rundzelte, und wahrscheinlich kommt auf jeden Einwohner in einem Dorf nochmal genauso viele Leute, die in ihren Jurten verstreut in der Region um das Dorf herumleben und dann zum Einkaufen eben auch immer in das Dorf gefahren kommen. Die haben dann keinen Grundbesitz an sich, die haben eben ihre Jurte und das Vieh, das drumherum herumläuft, und vielleicht noch ein Auto oder zumindest mal ein Motorrad, mit dem sie sich auch zum nächsten Dorf bewegen können. Ja, und eigentlich den Großteil unserer Zeit in der Mongolei waren wir auch in Sichtweite von mindestens einer Jurte, sowohl beim Fahren als auch oft beim Zelten. Die stehen dann zwar durchaus mal im Abstand von 10 Kilometer oder mehr, beziehungsweise manchmal gibt es so Anhäufungen von Jurten an schönen Plätzen nebeneinander oder wo manche vielleicht nicht ganz so gerne allein sind, sondern sich dann doch ein bisschen in kleinen Mini-Jurten-Communities ansiedeln. Aber man sieht halt meist auch so weit, dass man auf jeden Fall irgendwo in der Nähe am Horizont mal eine Jurte sieht. Denn die Täler in der Mongolei sind überall eigentlich recht weit und flach. Und es gibt halt zumindest dort, wo wir eben dann von der Gobi abgebogen sind, keine Bäume, keine Wälder und auch insgesamt überall, wo wir in der Mongolei waren, kaum Wälder, die jetzt so wirklich die Sicht versperrt hätten. Zwischen den Jurten grasen dann überall wiederum die Viehherden. Also vor allem gibt es Schafe, Ziegen, Kühe und Pferde natürlich in der Mongolei. Und in der Gobi gab es auch viele Kamele. In den Höhenlagen des Gebirges dann auch Yaks, also als Nutztiere. Das heißt, die gehören dann schon zu irgendeiner Jurte dazu, aber sind trotzdem unbehütet oder uneingezäunt oder irgendwas, laufen dann halt irgendwie drumrum. Ich weiß nicht ganz das Konzept, ob die selber wissen, wo sie so rumlaufen gerne oder ob die sich einfach nicht so weit entfernen, weil abends ist es dann immer so, dass dann irgendein Mongole mit einem hupenden Motorrad angefahren kommt und die Pferde oder Yaks oder Kühe dann so ein bisschen Richtung Jurte zurückscheucht. Und wo die dann schlafen, weiß ich eigentlich auch nicht genau, ob man die einfach nur Richtung Jurte zurückscheucht und dann verteilen sie sich im Laufe des nächsten Tages wieder und dann scheucht man sie wieder zurück, weil Zäune und oder irgendwas gab es auch in der Nähe der Jurten nie so richtig. Ja, also zurück zum Thema: im Notfall, also wenn man zum Beispiel einen Unfall baut, kein Wasser mehr hat oder irgendwas, wäre die Hilfe auf jeden Fall meist nicht weit, weil zur nächsten Jurte ist es dann wahrscheinlich maximal 10 Kilometer. Und ja, die Jurten, die Leute da trinken ja auch irgendwas, das heißt, da hat man auf jeden Fall auch Wasser.
Wobei 10 Kilometer natürlich auch weit sein können, wenn du ein gebrochenes Bein hast und dich dann, also wegen einem Unfall oder so, und dich dann zur nächsten Jurte schleppen musst.
Aber deswegen habe ich ja dich, damit du da hinfahren und Wasser holen kannst.
Genau, ja. Wobei es jetzt so vereinzelt ausnahmsweise zumindest mal schon sicherlich auch mal Abschnitte gab, wo man jetzt mal irgendwie mehrere Dutzend Kilometer keine Jurte oder so gesehen hat. Aber ja, das, ja, wie gesagt, war dann eher die Ausnahme. In den allermeisten Fällen oder im Großteil entlang unserer Route war eigentlich immer irgendwo eine Jurte irgendwo am Horizont, ne?
Ja, und Jurten selber versorgen sich dann auch größtenteils selbst eben von ihren ganzen Nutztieren, und Wasser bekommen sie gegebenenfalls aus Flüssen, zumindest zum Waschen und so, für Trinkwasser. oder auch für sonstige Lebensmittel sind sie gegebenenfalls dann aber schon auf die Dörfer angewiesen, wo sie dann zum Beispiel mit ihren Autos oder auch Motorrädern, zum Beispiel vollgepackt mit zwei großen Kanistern hinfahren und dort ihre Kanisterchen zum Beispiel in so Trinkwasserhäuschen, die es eigentlich in jedem Dorf gibt, auffüllen. Auch wir haben versucht, dann unser Wasser bei diesen Trinkwasserhäuschen aufzufüllen. Also im Grunde ist das einfach so ein kleines Häuschen, da kommt so ein Schlauch raus und dann ist es meistens so, dass man da so eine Karte haben muss, die die Locals, die die Einheimischen dann haben, wo man dranhält und dann wird halt, kannst du Wasser aufdrehen und dann wird von der Karte halt, vielleicht zahlt man da ein und dann werden so ein paar Liter abgebucht sozusagen. Dann kann man da Wasser auffüllen. Nur bei uns hat das irgendwie nie so recht funktioniert. Also wir haben natürlich keine so Karte, aber wir haben meistens einen Local angetroffen, der so eine Karte hatte. Und ich glaube, im Großteil der Fälle war dann irgendwie das Wasser alle oder so. Und auch die Locals konnten selber nicht ihren Kanister auffüllen. Also kommst du da von deiner Gurte angefahren und dann ist das Trinkwasserhäuschen leer. Und dann musst du halt morgen nochmal deine 20 Kilometer Bambi Sandstraße Motorrad langfahren, um Trinkwasser aufzufüllen. Ja, was es tatsächlich dann eben auch in den Dörfern oft gibt oder zumindest in den Städten oder größeren Dörfern, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, sind öffentliche Duschen. Ich meine, in den Jurten haben sie natürlich keine richtige Dusche. Die können sich also auch nur genauso gut wie wir hier so katzenwäschemäßig oder mit irgendwas drüber gießen halt waschen. Aber man nimmt sich vielleicht heutzutage auch gern mal eine schöne, warme Dusche mit viel Drall. Und ja, für uns ist das natürlich auch ganz praktisch, dass es diese öffentlichen Duschen gibt, denn wir haben das dann auch mal genutzt, nachdem wir mehr als eine Woche, deutlich mehr, mal nicht geduscht hatten, und zwar in der Stadt Altay. Und ja, diese öffentlichen Duschen sind tatsächlich auch sehr gut besucht am Abend gewesen. Also wir mussten da warten, bis wir dann dran waren tatsächlich. Und es war eine Schlange von 5 anderen Leuten dann vor uns. Und man braucht natürlich seine Zeit, bis man geduscht hat. War aber dann eine schöne, warme Dusche. Für wenig Geld, also so gut 1 Euro pro Dusche.
Ja, aber dann kommen wir mal wieder zurück zur Chronologie. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir dann da irgendwann von der asphaltierten Südroute auf die unasphaltierten Wege abgebogen sind, um zur Nordroute, zur asphaltierten Nordroute überzusetzen. Das war dann so nach 7,5 Tagen, dass wir diese Abzweigung erreicht haben. Also nach 7,5 Tagen, nachdem wir in die Mongolei eingereist waren. 3,5 von diesen 7,5 Tagen hatten wir bereits auf der eigentlichen Südroute im engeren Sinne verbracht und insgesamt waren wir bis zu dem Punkt schon 780 Kilometer auf Asphalt eben unterwegs gewesen in der Mongolei, bis wir dann eben da auf die unbefestigten Wege abgebogen sind. Also wir haben da schon in der ersten Woche natürlich echt krass Strecke gemacht mit dem Rückenwind und so, hat schon echt gut funktioniert. Ja, und also wie muss man sich diese unbefestigten Wege dann vorstellen? Also die Wege, die sind normalerweise nicht irgendwie mal geplant worden, dann irgendwie schön geschottert oder irgendwie hergerichtet mit irgendeinem Bulldozer plattgefahren oder so, nee. Sondern ich würde mal sagen, so zu mindestens 95% sind diese nicht asphaltierten Straßen halt einfach so über die Zeit in den Boden reingefahrene Fahrzeugspuren. Also einfach nur so durch Autoreifen mehr oder weniger festgefahrener Untergrund. Man hat dann teils auch die Wahl zwischen so vielen verschiedenen parallelen Spuren, weil sich die Fahrer in der Vergangenheit dann offenbar nicht über die beste Spur einig waren und dann wurde mal irgendwie eine neue Spur rechts daneben aufgemacht, da ist man halt mal ein bisschen über das Gras gefahren, bis das da dann auch alles so platt gedrückt war, dass man dann da auch nochmal eine Nebenspur hatte und so. Und ja, also ist alles sehr, sehr organisch quasi gewachsen und wahrlich nicht irgendwie am Zeichenbrett entstanden.
Ja, selten gibt es auch tatsächlich einspurige Motorradspuren, die dann für Fahrradfahrer natürlich auch ganz praktisch sind.
Die dann noch neben den zweispurigen Spuren, die von den Autos reingefahren wurden, quasi nochmal separat parallel dazu verlaufen. Ja. Ja. Ja, und also da sind wir dann eben abgebogen von der Asphaltstraße auf diese plattgefahrenen Spuren. Und es hat dann auch nicht lange gedauert, wie wir eigentlich schon auch befürchtet hatten, bis wir mit wirklich üblem Washboard zu kämpfen hatten. Also Washboard hatten wir damals schon erklärt, irgendwo bei einer der Pamir-Episoden, sollte man vielleicht nochmal kurz wiederholen. Washboardpiste oder Waschbrettpiste auch im Deutschen ist dieses Phänomen, dass wenn schnelle Fahrzeuge, die mit hoher Geschwindigkeit fahren, immer wieder über dieselbe Erde fahren, die so ein bisschen lose ist, insbesondere auch bei Sand halt, wenn der Untergrund einfach ein bisschen lose ist, dann bilden sich einfach kleine Bodenwellen quer zur Fahrtrichtung. Also wie dann eben, wie Wellblech im Prinzip, auch von der Dimension, von Größe und Ausdehnung und Tiefe der Hügel oder Höhe der Hügel, Tiefe der Täler, wie Wellblech. Und man kann sich vorstellen, dass es sehr, sehr unangenehm ist, mit dem Fahrrad über Wellblech zu fahren. Und zwar halt quasi quer, senkrecht zur Lamellenrichtung. Das ist halt wirklich quasi die schlimmste Frequenz, die man haben kann. Also wenn die Lamellen ein bisschen größer wären, dann könnte man eben schön, würde man schön da hoch und runter fahren können. Wenn sie kleiner wären, würde man einfach drüber brettern. Aber bei dieser Dimensionierung, sage ich mal, von diesen Wellen ist es halt einfach die Hölle, weil das schüttelt das Fahrrad halt unfassbar durch. Das tut dem Fahrrad nicht gut, das ist nicht angenehm, um auf dem Fahrrad aufzusitzen in dieser Situation. Und also das ist so ziemlich das Schlimmste, was man eigentlich haben kann. Und jetzt hier waren wir ja eben noch relativ weit südlich, also noch in der Gobi, also südlich relativ zur Landesfläche der Mongolei, und da ist eben Gobi. Das heißt, da ist der Boden noch relativ sandig, und das sind halt einfach wunderbare Bedingungen für die Bildung von diesem Washboard. Und wenn es mal kein Washboard gab, dann war der Sand so tief, dass wir irgendwie stecken geblieben sind. Und naja, also wir waren halt eben gerade noch gewohnt, auf der asphaltierten Südroute da durch die flache Gobi irgendwie meist über 100 Kilometer irgendwie pro Tag zu fahren. Und sobald wir da jetzt eben abgebogen sind, haben sich unsere Tagesleistungen drastisch verringert, und wir hatten jetzt Mühe, irgendwie noch auf irgendwie 30, 40, 50 Kilometer pro Tag zu kommen. Also teilweise war es halt wirklich abschnittsweise so, dass man wegen dem Washboard einfach nicht schneller als irgendwie 4 km/h fahren konnte. Es war flach. Irgendwie, wenn die Straße gut gewesen wäre, wenn man 20 gefahren, man hat jetzt keinen Gegenwind gehabt. Aber wegen der schlechten Straße ging es halt nicht schneller als 4 km/h. Und das war natürlich schon sehr, sehr mühsam, sehr frustrierend auch. Man kommt einfach nicht vom Fleck, man fährt stundenlang und hat halt trotzdem irgendwie nur 10, 11, 12 Kilometer dann irgendwie auf dem Tacho, so irgendwie zur Mittagspause oder so zum Beispiel. Und ja, also unserer Laune wahrlich nicht besonders zuträglich.
Ja, was dazu noch so ein bisschen eine negative Anspannung zumindest verursacht hat, ist, dass es eigentlich fast jeden Nachmittag oder Abend, wo wir in der Mongolei waren, auch schon auf der Asphaltstraße irgendwo ein Gewitter inklusive einen Sturm, also sehr starken Wind damit gab, zumindest mal am Horizont oder irgendwo in der Nähe von uns immer. Und der eigentliche Regen hat uns dann immer mehr oder weniger hart getroffen, tatsächlich an dem ersten Tag, wo wir dann eben aufs Offroad abgebogen sind und da dieses Washboard hatten, hat es uns dann am Ende dann getroffen, dass es geregnet hatte. Und genau zu dem Zeitpunkt standen wir dann auch noch vor unserer ersten Flussquerung in der Mongolei tatsächlich. Der Fluss, der war so knietief, war aber sehr breit und hatte dadurch halt kaum eine Strömung. Das Wasser ist nicht so schnell geflossen, sodass es trotz, dass es knietief war, eigentlich in Ordnung war, rüber zu laufen. Und so mussten wir, aber konnten alles einigermaßen rübertragen. Es hat dann halt lange gedauert, weil man immer wieder hin und zurück musste, aber war okay, konnte man machen. Und immerhin hatten wir dann auf der anderen Flussseite einen sehr schönen Zeltplatz, tatsächlich sogar mal wieder ein paar Bäume, die ersten seit langem tatsächlich, nämlich eigentlich, glaube ich, die ersten seit dem anderen Zeltplatz, von dem wir vorhin so geschwärmt hatten, in dem anderen Flussteil. Und ja, das hatten wir dann auch gebraucht, so einen schönen Zeltplatz, wo wir am Morgen dann auch ein bisschen auch ausgeruht hatten und nochmal schwimmen gegangen sind im Fluss, der übrigens sehr klar war vom Wasser, obwohl das so ein breiter und langer Fluss war und auf der anderen Seite die Pferde reingekackt haben, war das Wasser sehr klar und man konnte gut drin schwimmen gehen. Und ja, das haben wir dann auch gebraucht, um die Motivation oben zu halten. Und außerdem gab es noch einen anderen Punkt, der dann auch noch unsere Motivation zum Glück ein bisschen verbessert hat.
Ja, ein wichtiger Punkt, einer der wenigen Punkte jetzt an diesen Tagen, sage ich mal, der positiv zu unserer Laune beigetragen hat, der sie gerade noch so über Wasser gehalten hat, muss man vielleicht auch sagen, war das Essen. Und falls sich jetzt jemand, der schon mal in der Mongolei war, wundert, damit meine ich jetzt nicht die mongolische Küche oder irgendwie Restaurants oder so, also traditionelle mongolische Gerichte, denn also die mongolische Küche, die ist eigentlich berüchtigt schlecht unter Touristen, unter westlichen Touristen jedenfalls, und besteht so aus, ich sag mal, knorpeligem Fleisch, gemischt mit wenn man Glück hat, nicht ganz so knorpeligem Fleisch. Also ich meine, naja, die Mongolen, das sind also die Könige der Nomaden. Ich meine jetzt auch in den Nomadenkulturländern, Kirgisistan und Kasachstan, was ja eben auch Nomadenkulturen sind, da gab es schon ab und zu mal halt auch mal irgendwie ein Weizenfeld oder irgendwie Gemüseanbau. Aber in der Mongolei mussten wir tatsächlich 1700 Kilometer durch die Mongolei fahren, um unser erstes Feld zu sehen. Also es wird in der Mongolei halt irgendwie einfach fast nichts auf Feldern angebaut. Stattdessen sieht man halt eben, wie wir schon gesagt haben, Kuhherden, Jagdherden, Pferdeherden, Schafherden und Ziegeherden. Und entsprechend gibt es halt Fleisch, salzigen, harten Käse und Milch, aber halt wenig Gemüse, Obst in der traditionellen mongolischen Küche. Das Nationalgetränk in der Mongolei ist Ayrak, also das ist vergorene, alkoholisierte, dadurch dann Pferdemilch. Natürlich haben sie dann schon auch mal sowas irgendwie wie Brot oder wie Reis als Beilage zu ihrem Fleisch. Aber ja, ich weiß es nicht. Also entweder gibt es da noch irgendwo großflächigere Weizenfelder in irgendeinem Winkel des Landes, den wir nicht gesehen haben. Oder das wird dann halt importiert. Also der Reis wahrscheinlich vor allem aus China. Also ja, wieso sage ich jetzt aber dann trotzdem, dass das Essen irgendwie eine tolle Erfahrung gewesen wäre in der Mongolei? Also wenn ich das sage, dann meine ich damit nicht unbedingt das Essen in den Restaurants und die mongolische Küche, sondern das Essen, was wir uns selber gemacht haben. Also zum einen gibt es hier ja durchaus im Gegensatz zu China, wie wir in der letzten Episode berichtet haben, wieder Nudeln, wieder richtige Nudeln, sage ich mal, also italienische Nudeln. Und außerdem gibt es auch wirklich eine brauchbare, günstige Nudelsoße, die sich Lecho nennt. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch irgendwas Russisches oder so, wobei wir sowas jetzt in der Form jedenfalls so gut in Zentralasien und in Russland irgendwie nicht gesehen haben oder nicht, weiß ich nicht drüber gestolpert sind und hier eben schon. Also wir haben öfter Lecho gekauft. Das ist, was ist da drin?
Ja, ein Haufen Gemüse. Es ist im Grunde so wie eine Tomatensoße versetzt mit sehr, sehr viel Gemüse, dass du halt eigentlich fast mehr Gemüse hast als die Tomatensoße an sich. Paprika, Karotten, es gab es auch mal mit so Gurken, dann hieß es irgendwie Salat. Ich weiß nicht, ob das übersetzt wirklich Salat hieß, aber es war schon eher eine Soße als ein Salat.
Jedenfalls mussten wir uns um unser Abendessen hier deutlich weniger Sorgen wieder machen als in China. Aber vor allem haben wir in der Mongolei Apfelmus für uns entdeckt. Das gab es ja echt überall. Also auch wirklich in den kleinen Tante-Emma-Läden, in den kleinen Käffern hatten die fast immer Apfelmus. Und meist auch aus deutscher Produktion, zum Beispiel von Gut und Günstig. Also insgesamt ist es jetzt auch vielleicht ein kleiner Vorgriff, aber jetzt auch in Ulaanbaatar hier, die ganzen großen Supermärkte, die haben ein wahnsinniges Edeka-Sortiment. Das halbe Edeka-Sortiment findet man hier. Total viele Gut- und Günstig-Produkte und manche Sachen, insbesondere Apfelmus, aber zum Beispiel auch zum Beispiel Monster-Doppelkekse, also praktisch die Edeka-Prinzenrolle, die haben auch immer wieder ihren Weg in die kleinen Tante-Emma-Läden in die letzten Winkel des Landes gefunden.
Kleiner Unterschied zu Deutschland, das ist zwar weiterhin gut, weil es deutsche Qualität ist, also meistens sogar sind die gut und günstig Produkte besser als irgendwelche mongolischen Produkte, aber dafür sind sie hier nicht mehr so günstig, sondern fast so teuer wie zum Beispiel Barilla-Produkte.
Generell muss man sagen, dass die Mongolei, was Lebensmittel angeht, wieder ein Ticken teurer ist als China auf jeden Fall und wahrscheinlich auch ein bisschen als Zentralasien, ja. Aber vielleicht liegt es daran, dass sie alles aus Deutschland importieren, aber dann immerhin stimmt dann die Qualität. Also insofern waren wir ganz happy und ja, unsere Kreation, was wir mit dem Apfelmus gemacht haben, war vor allem Apfelmus-Müsli. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr das gewohnt seid, dass man das machen kann. Wir haben das hier für uns erfunden. Wir kannten das vorher nicht, sondern wir haben einfach überlegt, ne, wir hatten noch irgendwie ein paar Haferflocken aus China und wir hatten jetzt hier das Apfelmus, na komm, machen wir nochmal zusammen und das war echt super. Und wir haben dann später auch noch so richtiges Knuspermüsli hier gekauft oder so Art Birchermüsli gab es ab und zu mal, sowas in die Richtung. Hatten sie dann eben auch in den Tante-Emma-Läden und das haben wir dann immer statt mit Milch, mit Apfelmus gegessen. Und also, das ist der Hammer, Milch musste kühlen, im Kühlschrank aufbewahren, je nachdem. Apfelmus halt nicht. Insofern ist es schon mal viel praktischer. Und aus dem Apfelmus kommt halt dann auch gleich die Süße in die Haferflocken. Es schmeckt gut, es macht wahnsinnig satt. Es ist ja sogar, jedenfalls bei gut und günstig, ist beim Apfelmus kein Zucker zugesetzt. Dann ist es wahrscheinlich, also Nutri-Score war A. Dann ist es wahrscheinlich sogar gesund. Ich bin absolut begeistert und ja, vielleicht müssen wir auch in China dann neben der schwierigen Suche nach italienischen Nudeln auch ab und zu mal die schwierige Suche nach Apfelmus in Kauf nehmen, damit wir das dort, diese Tradition dann weiterführen können. Außerdem haben wir auch ab und zu jetzt mal vermehrt Buchweizen gegessen. Das gab es natürlich zu kaufen, auch immer schon in Russland und Zentralasien und so weiter. Ist ja typisch russisches Getreide, kann man vielleicht sagen. Ich vor allem immer so ein bisschen, mag ich nicht so richtig, kenne ich nicht. Ne? Was der Bauer nicht kennt, ist er nicht, sagt man, wo ich herkomme. In Russland und Zentralasien waren wir nicht so richtig drauf angewiesen, weil da gab es ja auch andere Sachen. Hier in der Mongolei waren wir jetzt eben ein bisschen, was heißt darauf angewiesen, waren wir eigentlich auch nicht. Haben wir schon in China damit angefangen? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls haben wir es jetzt.
Nee, ich habe das mal als Backup gekauft für eben die Offroad-Stretches, wo wir nicht wussten, ob wir nur 30 Kilometer schaffen und dann doch ein bisschen mehr, nicht so viel Volumen nehmendes Zeug mit in unsere Taschen einpacken sollten zu essen.
Ja, okay. Und ich habe mich da mittlerweile auch einigermaßen dran gewöhnt und es ist natürlich wirklich super praktisch, ne? Weil du brauchst zwar Wasser, aber du musst es nicht kochen, du musst es einfach nur am Abend vorher in Wasser einweichen und macht super satt und so schlecht schmeckt es jetzt auch nicht, wenn man es ein bisschen süß. Rosinen haben wir dann häufig noch reingetan, die konnte man auch überall kaufen.
Also was du mit am Abend einweichen meinst, ist, dass wir es dann über Nacht eingeweicht haben und am Morgen gegessen. Dann muss man nämlich den Buchweizen nicht kochen, spart sich das Kochen und kann es als Frühstück verputzen.
Kalt dann halt, ja. Und ja, also ich muss sagen, es ist sicherlich nicht so gut wie das Apfelmus-Müsli, aber es ist natürlich nochmal praktischer, nochmal effizienter, was das Gewichtsverhältnis und so weiter angeht, was man mitnehmen muss, macht nochmal mehr satt. Insofern kann man das vielleicht auch für manche extremen Abschnitte auch für die Zukunft nochmal im Hinterkopf behalten. Und außerdem war es jetzt hier endlich wieder kalt genug, sage ich mal, für Schokolade. Ich meine, in China war es halt immer relativ heiß und es gab ja, also China ist jetzt auch wahrlich kein Land, wo man besonders viel Schokolade kaufen kann oder besonders gute Schokolade. Hier gibt es wieder Schokolade und sie schmilzt einem auch nicht weg. Also jetzt in der Gobi vielleicht schon, aber sobald wir dann in die Berge gefahren sind, eben nicht mehr. Und deswegen haben wir hier auch wieder versucht, unsere Motivation, unsere Laune, unsere Stimmung auch wieder mit Schokolade oder mit der Vorfreude auf eine abendliche Schokolade, dann abends im Zelt vorm Schlafen gehen, hochzuhalten, aufrechtzuhalten. Das hat auf jeden Fall auch geholfen.
Ja, also mit diesen Mitteln die Motivation aufrechterhalten, sind wir dann zu unserem zweiten Schottertag gestartet. Da herrschte sehr unbeständiges Wetter vor. Vor allem nachmittags hat dann so ein Dauerregen eingesetzt, der es dann zusammen mit dem Wind auch unangenehm kalt gemacht hat. Wir sind dann in dem Ort Shilustai eingetroffen. Ziel war so ein bisschen so ein trockenes, windgeschütztes Plätzchen für unser Zelt zu finden, was in dem Dorf vielleicht noch am ehesten ist, weil sonst ist halt flach, keine Bäume. Ja, in der Mongolei nicht so praktisch, Windschutz. Und in den Dörfern dann vielleicht doch noch irgendwie neben Hausstellen oder sowas womöglich. Vom Supermarkt wurden wir da dann tatsächlich angesprochen und haben dann direkt die Leute zurückgefragt, ob es hier so ein trockenes Plätzchen für unser Zelt denn geben könnte, ob die da so eins kennen. Und der Typ nimmt uns dann kurzerhand einfach mit zu sich nach Hause, beziehungsweise zu seinem Bruder. Also der Typ selber kam aus Ulaanbaatar und war mit seiner Familie eben bei seinem Bruder, also seiner restlichen Familie hier zu Besuch. Shilustai selbst ist so ein typisch mongolisches Dorf. Da gibt es keine asphaltierten Straßen innerhalb des Dorfes. Alle Grundstücke sind wie in jedem anderen Dorf mit hohen blickdichten Zäunen aus Holzbrettern umzäunt und hinter den Zäunen stehen dann so kleine Häuschen mit einfarbigen Blechdächern in Himmelblau, Grasgrün oder auch mal hellrot, also recht bunte Dächer haben die Häuser. Aus der Ferne sehen die Dörfer dann eigentlich ziemlich bunt und hübsch aus. Und was dann aber, wenn man näher kommt, ist es dann eher so mattere Farben und vor allem stehen auch zwischen den bunten Dächern dann immer wieder weiße Jurten drin rum, weil die Leute auch oft noch eine Jurte im Garten stehen haben oder einfach nur eine Jurte als ihr Haus haben, auch in den Dörfern. Und diese Jurte steht dann halt auch hinter dem Zaun. Also alles ist irgendwie, alle Grundstücke sozusagen sind eben eingezäunt. Und der Bruder von diesem Mann, der uns angesprochen hatte, der hat eben ein großes Grundstück mit so einem Holzbretterzaun gehabt. Und auf dem Grundstück stand auf der einen Seite so ein alter rostiger LKW, dann noch so viele kleine Gartenhütchen mit Krimskrams oder Geräten und in einer Ecke ein Plumpsklo und in der Mitte des Grundstücks dann eben eine recht große Jurte tatsächlich. Ja, und in dem Fall also kein Wohnhaus, sondern nur eine Jurte. Und in die Jurte wurden wir dann auch erstmal eingeladen und haben dann die Räder davor im Regen stehen lassen.
Ja, also diese Jurten in der Mongolei, die haben immer runde Grundflächen, sind verschieden groß. Ich würde mal so sagen, so vielleicht so 4 bis 6 Meter im Durchmesser ungefähr, würde ich mal grob abschätzen. Haben dann senkrechte Außenwände, die mir dann vielleicht so bis zur Brust reichen. Und darauf dann eben ein, ja, so ungefähr kuppelförmiges Dach. Dadurch, dass das dann kuppelförmig ist, kann ich dann aber trotzdem in der Jurte stehen, obwohl mir die Wände nur bis zur Brust reichen. Jedenfalls halt, wenn ich nicht ganz direkt am Rand stehe, aber in der Mitte ist dann die Kuppel halt dann doch hoch genug, dass ich da dann einigermaßen stehen kann mit meinen 1,90, knapp 1,90. Die Außenwände der Jurte, die bestehen aus so einem Holzgeflecht, kann man vielleicht sagen. Und vom oberen Ende der Wände führen dann viele gerade Holzstöcke radial, leicht schräg nach oben zu so einem Holzring. Also der Holzring ist dann oben in der Mitte im Dach. Der hat vielleicht so einen Meter Durchmesser, bildet dann eben die Spitze des Daches und an dem sind dann die ganzen Holzstöcke befestigt, die dann eben radial wiederum leicht nach schräg unten in Richtung der Wände führen. Dieser Holzring da unterm Dach, der wird dann von 2 Holzbalken gestützt, die senkrecht etwa so in der Jurtenmitte dann den Boden mit der Decke verbinden, da senkrecht in der Jurte quasi stehen, auf dem Boden stehen. Und ja, angeblich bringt es großes Unglück, wenn man zwischen diesen beiden Balken hindurchgeht. Das heißt, man kann eigentlich den Mittelpunkt der Jurte nie betreten oder sollte ihn nie betreten, wenn man sich an diese Regeln hält, sondern man muss quasi immer außen rum gehen um diese beiden Balken, die da mitten in der Jurte stehen. Über diese Holzkonstruktion wird dann so ein weißes Stofftuch gespannt, also vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie man es sich vielleicht auch beim Indianer-Tipi vorstellt. Und außen wird dieses Stofftuch dann kreisförmig mit so kreisförmig verlaufenden Seilen einfach festgebunden. Also die Seile laufen dann einmal um die Jurte herum und halten dann diese Stoffbahn in Position. Und offenbar ist es dann auch irgendwie einigermaßen wasserdicht. Also ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass bei heftigem Regen da vielleicht auch mal ein bisschen reintropft oder so, aber vom Prinzip sind die Stoffbahnen, weiß ich nicht, dick genug oder ich weiß ja nicht, aus was für Material die sind. Wahrscheinlich irgendwas Tierhahn, traditionell jedenfalls, sodass es dann wasserdicht ist.
Wobei heutzutage habe ich manchmal gesehen, da haben sie auch so eine Plastikschicht nochmal drunter. Also zumindest ab und zu auch in der Jurte, wo wir uns da eben befunden haben.
Jede Jurte hat dann genau eine Holztür mit Holzrahmen. Die ist allerdings so klein, dass sich selbst die Mongolen, die ja im Schnitt jetzt nicht so groß sind im Vergleich zu uns Europäern, also selbst die müssen sich da, glaube ich, jedes Mal bücken, wenn sie da durch die Holztür in die Jurte rein oder rausgehen wollen. Also die sind schon ziemlich klein. Da würde ich mir nicht den Kopf anstoßen, da würde ich mit der Brust dagegen rennen. Und diese Türen, die sind eigentlich meistens nach Süden zur Sonnenseite ausgerichtet, weil sie halt auch eine ganz wichtige Lichtquelle sind tagsüber. Und da macht es natürlich Sinn, dass die dann Richtung Sonne ausgerichtet sind. Es gibt keine wirklichen Fenster in der Jurte, sondern eben nur die Tür, die man halt dann offen stehen lassen muss, um Licht reinzulassen. Was es noch gibt, ist, dass man oben an der Spitze des Daches quasi den Stoff über so ein Zugseil umschlagen kann, also über diesem hölzernen Kreis quasi. Da kann man dann quasi aufmachen und bei gutem Wetter Licht reinlassen. Aber wenn es halt irgendwie regnet, würde man da halt normalerweise, jedenfalls traditionell, wenn man kein Plexiglas noch irgendwie heutzutage da irgendwie unterbringt, würde man da halt zumachen und dann ist halt dunkel, jedenfalls dann, wenn auch die Tür noch zu ist. Ja, also das ist so die prinzipielle Konstruktion von der Jurte. Jetzt können wir uns noch anschauen, wie vielleicht so die Inneneinrichtung einer Jurte typischerweise ist. Also die Möbel in so einer Jurte, die stehen typischerweise vor allem entlang der Außenwand. Die einzige Ausnahme ist der Ofen, so normalerweise aus so Blechen geschweißter Ofen, der in der Mitte der Jurte steht, also so mehr oder weniger zwischen den beiden vertikalen Holzpfosten. Und da gibt es dann entsprechend auch so ein Ofenrohr, das dann eben oben durchs Dach hinausführt, um den Rauch abzulassen. Der Ofen, der dient dann zugleich zum Heizen als auch zum Kochen. neben dem Ofen steht dann vielleicht auch gegebenenfalls noch mal irgendwie so ein Schemel für die Köchin oder den Koch, wobei wahrscheinlich traditionell auch in der Mongolei vor allem die Frauen fürs Kochen zuständig sein werden, nehme ich mal an. Ja, also das ist so quasi das, was nicht an der Außenwand steht, sondern im Inneren, also in der Mitte der Jurte. Und wenn wir jetzt uns auf die Außenwände konzentrieren, also wir kommen rein und treten durch die Tür und von der Tür aus gesehen stehen dann auf der linken und auf der rechten Seite normalerweise Betten, wo die Leute schlafen, die tagsüber dann auch als Sofa genutzt werden. Das heißt, da sitzen die Leute dann halt einfach drauf. Gegebenenfalls, jetzt gibt es vielleicht auch statt einem Bett auch mal wirklich ein Sofa, also ein richtiges Sofa. Das wird aber wahrscheinlich dann im umgekehrten Fall dann nachts gegebenenfalls auch mal als Bett verwendet. Also naja, jedenfalls links und rechts stehen Sofa oder Betten, die sowohl als Sofa als auch als Bett auf jeden Fall benutzt werden. Im hinteren Bereich gegenüber der Tür stehen normalerweise Kommoden und obendrauf dann sowas wie Pinnwände mit Familienfotos hat man ganz oft. Also weiß ich nicht, jetzt irgendwie zum Beispiel halt irgendwie, wo dann die ganze Familie abgelichtet ist, irgendwie auf ihrem letzten Ausflug nach Ulaanbaatar oder so oder vor irgendwelchen Klöstern. Und was man auch oft hat, ist so ein kleiner buddhistischer Schrein auf einer der Kommoden. Weiß ich nicht, da ist dann halt irgendwie ein Bild von Buddha oder vom Dalai Lama tatsächlich auch oder vielleicht auch kleine Skulptur oder so, Blumen, solche Sachen. Da können sich die Leute dann davor setzen und entsprechend beten oder meditieren oder was man im Buddhismus halt so macht. Im vorderen Bereich, also neben der Tür, also quasi gegenüber von den Kommoden dann wiederum. Neben der Tür steht dann zum Beispiel ein Wasserfass, wo sie ihr Trinkwasser herbekommen. Also Wasserleitungen gibt es in der Jurte natürlich normalerweise nicht.
Übrigens auch nicht in den Häusern, in den kleinen Dörfern. Also schon nur in den Städten haben wir jetzt Wasserleitungen gesehen.
Ja, also die Leute haben wirklich häufig eben auch sowohl in Jurten als auch in den Häusern wirklich irgendwie Fässer oder irgendwelche großen, so eine Art Milchkannen, wie man es noch aus alten Filmen aus der Nachkriegszeit oder aus, je nachdem sogar auch aus der Vorkriegszeit vielleicht auch aus Deutschland kennt, so riesen Milchkannen, wo sie dann ihr Trinkwasser drin aufbewahren, wo auch immer sie das herbekommen, zum Beispiel von den Wasserhäuschen wahrscheinlich, die wir vorhin angesprochen haben. Teilweise würde in so einem Fass dann vielleicht auch die Pferdemilch vor sich hin gären, wenn kein Wasser drin ist, sondern in dem Fall dann Pferdemilch, um dann daraus eben dieses Ayrak herzustellen.
Ja, wir haben ja immer nach Wasser gefragt bei den Leuten und ab und zu hat es auch ein bisschen dann nach Milch geschmeckt, das Wasser, was sie getrunken haben, also hatten die da vorher vielleicht Milch aufbewahrt.
In moderneren Jurten, wie jetzt tatsächlich auch in der wir hier in Shilustai waren, gibt es vielleicht auch dann eine kleine Spüle mit Wasserhahn sogar. Aber natürlich auch hier nicht mit Leitungswasser oder so, sondern der Wasserhahn, der wird dann von einem kleinen Tank gespeist, der dann einfach immer wieder aufgefüllt werden muss, der sich direkt hinter dem Hahn befindet. Aber zumindest hat man halt einen Hahn, was schon mal irgendwie praktischer ist, als wenn man das Wasser immer aus einem Fass schöpfen muss. In dem Fall hatten sie jetzt tatsächlich auch einen Kühlschrank. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt selbstverständlich, vor allem nicht für die Jurten, die draußen irgendwie auf dem Land stehen. Aber hier war es jetzt halt in dem Dorf so, dass halt die Jurte auch mit einem Stromkabel irgendwie von, ja, irgendwie zentral versorgt wurde. Also da hing dann das Stromkabel, kam von irgendwie in dem Dorf, wurde dann in die Jurte verlegt. Und entsprechend hatten sie deswegen jetzt hier auch einen Kühlschrank. Also Licht, Steckdosen für Handys und so weiter. Und jetzt eben in dem Fall einen Kühlschrank gab es dann schon. Jurten außerhalb der Dörfer haben oftmals Solarzellen vor der Jurte stehen. Also die haben dann prinzipiell oftmals zumindest schon auch Strom. Aber halt vielleicht nicht so verlässlich, dass man jetzt irgendwie sein Fleisch im Kühlschrank lagern möchte. Weil nachts, wenn halt keine Sonne scheint nachts, dann haben die halt vielleicht keinen Strom. Jedenfalls nicht, wenn es mal mehrere Tage in Folge so ist und die Pufferbatterie oder so leer ist. Und ja, dann ist der Kühlschrank, wird dann halt warm. Ne? Das ist dann ein bisschen doof.
Ja, im Winter bleibt das Fleisch ja eh durchgehend gefroren da. Ja, wir haben uns also in dieser Jurte, in diesem Dorf befunden erstmal, auf dem Sofa, das wahrscheinlich irgendwann auch ein Bett ist, und bekamen dann erstmal mongolischen Milchtee und so eine Art mongolischen dicken Pfannkuchen vorgesetzt. Kann man jetzt nicht als Pfannkuchen beschreiben. Eigentlich insofern war eher ein Brot-Kuchen-Mischung, also war schon 5 Zentimeter dick, aber in der Pfanne gemacht und süß.
Hat auf jeden Fall auch sehr, sehr gut geschmeckt in Kombination mit dem Apfelmus. Also wir haben das in Chilustai in dem Ort dann später nämlich nochmal im Supermarkt gefunden, gekauft und dann haben wir es mit Apfelmus dann irgendwann gegessen, als wir wieder unterwegs waren. Da hat das gut gepasst, aber wir haben das Ding leider wirklich nur in Chilustai. Ich weiß nicht, ob das eine Chilustaier Spezialität ist. Keine Ahnung, leider haben wir es später sonst nicht mehr irgendwo anders auch noch gefunden.
Ja, den Milchtee hingegen, den gab es überall in der Mongolei auf jeden Fall. Ja, und als wir da so saßen, dann hat der Regen auch ein bisschen nachgelassen und wir haben das Zelt aufgebaut, halt irgendwo auf diesem Grundstück, kein trockener Platz, aber wir hatten ein bisschen Windschutz eben von diesem hohen Zaun um das Grundstück. Dann hat der Regen wieder eingesetzt und dann sind wir zurück in die warme Jurte gegangen und dann hat man auch plötzlich angeboten, dass man tatsächlich in einem Haus übernachtet, das irgendwie der Großmutter der Familie gehört, aber sie hier noch nicht drin wohnt oder so. Und dann haben wir das Zelt also im Regen wieder abgebaut und dann zusammen mit den Kindern, die tatsächlich dann auch eben in diesem Haus übernachtet haben, in diesem ziemlich leeren Haus geschlafen, war aber tatsächlich warm. Also es gab eigentlich noch kaum Möbel da drin, gab glaube ich auch keine Heizung, es war halt einfach so warm, weil der Wind halt einfach nicht reinwehen konnte, was ja ganz angenehm war in dieser regnerischen Nacht. Ja, und tatsächlich waren es eben auch die Kinder oder zumindest eins der Kinder, mit dem wir die ganze Zeit kommuniziert haben, weil der eine Junge, der konnte Englisch im Gegensatz zur Rest der Familie. Also die Eltern konnten vielleicht auch ein paar Worte Englisch, kam ja aus Ulaanbaatar und dann kann man das vielleicht am ehesten mal ein bisschen. Aber der Junge, der hat das tatsächlich auch nicht unbedingt auf der Schule gelernt, also zumindest nicht so gut, wie er es konnte, sondern er hat gemeint, er hat es halt vom Gamen oder von Gaming-Videos gelernt. Und ja, war dann interessant, aber naja, so lernen die mongolischen Jungen scheinbar ihr Englisch zumindest dann, wenn sie es gut können.
Ja, der konnte halt auch ein total interessantes Niveau auf Englisch, weil man halt schon total gemerkt hat, dass es absolut nicht gewohnt ist, sich auf Englisch irgendwie mit Leuten zu unterhalten. Und deswegen war es jetzt auch nicht so mega flüssig und easy, sich irgendwie mit ihm da zu verständigen oder irgendwas zu erzählen. Aber gleichzeitig konnte halt irgendwelche Vokabeln und Slang und so irgendwie da raushauen, wo man denkt, oh, das passt jetzt aber nicht zu der Flüssigkeit, mit der du sonst so Englisch sprichst oder dich irgendwie unterhältst. Also es war halt irgendwie ganz merkwürdig. Und er war auch extrem schüchtern. Er hat ja auch irgendwie selber gesagt, oh, I never talked to foreigners in English before. Hat immer auf den Boden geschaut, uns nie gescheit angeschaut. Es war schon ein bisschen komisch.
Ja, hinter diesem Ort Chilustai ging es dann weiter in Richtung zu diesem Ort Otgon. Also nach 3 Tagen Washboard-Piste Offroad haben wir dann tatsächlich diesen Ort Otgon erreicht. Und von da an wurde es dann etwas besser, würde ich sagen. Nicht mehr ganz so sandig und dadurch nicht mehr ganz so schlimm washboardig. Da sind wir dem Shaus-Fluss gefolgt. Da gab es dann allerdings nicht nur bessere Wege, weil es jetzt immer häufiger feste Erde eben war, ohne Washboard statt dem Sand, sondern es gab auch nochmal viel schönere und idyllischere Landschaften tatsächlich in diesem Flusstal. Also vorhin hatten wir in diesem Einspieler in der Gobi drüber geredet, ob du vor allem irgendwie abgestumpft bist, weil du ja von der Mongolei in Erinnerung hattest, dass du die Landschaften so total schön fandest.
Ja, und jetzt hier in dem Tal habe ich dann doch irgendwie erkennen müssen, also nee, ja, ich bin nicht wirklich abgestumpft. Die Gobi, die war einfach nicht so schön. Und das, was ich aus der Mongolei von meinem damaligen Aufenthalt 2015 in Erinnerung hatte, war jetzt eher so wie jetzt hier in dem Flusstal. Und es hat mich jetzt nach der einen oder anderen Biegung irgendwie um irgendwie einen kleinen Hügel herum oder so, und da hat man diese Aussicht auch über, wie der schöne Fluss da, hat mich schon wieder umgehauen. Also muss ich nochmal teilweise ein bisschen revidieren, was ich vorher in dem Einspieler gesagt habe. Es war nach wie vor jetzt hier wirklich grandios teilweise. Also du hast halt da dieses weite, grüne Flusstal, das heißt so ein marineblauer Fluss schlängelt sich durch grüne Wiesen, die wie Teppiche aussehen, die sich von den Ufern des Flusses bis zu den Bergspitzen hochziehen. Dazwischen ragen dann auch immer mal wieder so ansehnliche Felsen aus diesem Rasenteppich hervor. Und auf dem Rasen grasen dann halt mal wieder Schafe, Ziegen, Pferde und jetzt eben hier auch vor allem viele Yaks. Die gab es natürlich in der Wüste Gobi nicht so. Und jetzt hier, wo wir weiter nach Norden und weiter in die Berge gekommen sind, waren dann vor allem auch echt wahnsinnig viele, auch wirklich riesige Herden von Yaks mit bestimmt 50, vielleicht sogar 100 Tieren. Ja, was es tatsächlich nicht gibt oder jedenfalls kaum gibt in der Mongolei an Nutztieren, ist jetzt irgendwie Geflügel. Da habe ich mal gehört, die würden halt im Winter eingehen. Bei minus 30 Grad überlebt so ein Huhn einfach nicht so gut wie so ein Yak. anscheinend auch nicht so gut wie so ein Pferd oder ein Schaf oder eine Ziege. Und Schweine gibt es auch wenig. Also ich glaube jetzt irgendwie so aus religiösen Gründen oder so würde so Mongole jetzt durchaus nichts dagegen haben, Schwein zu essen. Aber ja, so, sowohl Schweine als auch irgendwie Geflügel, das sind halt einfach keine klassischen Nomadentiere. Die ziehen halt wahrscheinlich nicht so gern umher. Und deswegen hat es einfach in der mongolischen Tradition jetzt nicht so einen ausgeprägten Platz.
Ja, aus unserer Sicht, das heißt vom Fahrradsattel aus, hatte die Mongolei irgendwie schon die interessanteste Tierwelt der Tour bisher. Also wo wir tatsächlich auch viele Tiere gesehen haben. Also nicht nur so doch auch interessantere Nutztiere wie jetzt Pferde, Kamele oder auch Yaks, sondern auch wirklich viele Wildtiere. Also zum einen gab es sehr viele Ziel, also so diese süßen kleinen Erdmännchenartigen hier Erdhörnchen, sagt man auch dazu teilweise. Gab natürlich auch Murmeltiere wieder, aber auch viele Mäuse oder Hasen, die durch die Gegend gesprungen sind. Vor allem gab es auch sehr viele Vögel und keine Ahnung, in Deutschland kenne ich mich mit Vögeln nicht so aus, aber es gibt vielleicht so Blaumeisen oder Spatzen oder so. Aber hier gab es halt eine erstaunliche Vielfalt an Vögeln, die ich jetzt gar nicht so erwartet hätte hier. Also Wildenten und Wildgänse gab es irgendwie überall. Es gab einen Haufen Kraniche, Kormorane, es gab Löffler, also das sind so Wasservögel mit Löffelschnabel. Erstaunlicherweise gab es sogar Möwen, also die mongolische Möwe tatsächlich, so heißt die, haben wir im Naturkundemuseum heute festgestellt, also eine spezielle Möwenart in der Mongolei, obwohl halt die Mongolei so weit entfernt ist von jedem Meer wie überhaupt irgendein Land im Prinzip, zumindest der Westen davon, wo wir auch schon die Möwen gesehen haben. Also die ganzen Flüsse reichen für diese eher wassernahen Vögel tatsächlich aus. Und natürlich gibt es auch sehr viele Greifvögel, nicht zuletzt viele große Adler, also wie der Steppenadler zum Beispiel und auch einige Bussarde und Falken, die profitieren sicherlich auch von den ganzen kleinen Zieseln und die dann entsprechend deswegen auch immer so schnell umherrennen, dass wir es kaum geschafft haben, ein gutes Bild davon zu machen.
Ja, vor allem in der Westmongolei ist auch die Jagd bzw. die Falknerei mit Adlern eine alte Tradition, hat eine lange Tradition. Und allgemein das mit den Adlern war schon krass. Also es gab wirklich manche Orte, da haben sich die Adler regelrecht getummelt. Also so fast schon Scharen gebildet, kann man sagen, wie bei uns die Raben in Deutschland. Auch der Schrei des Adlers war hier echt ja so alltäglich wie in Deutschland das Krächzen des Raben. Oder vielleicht wie in Kirgisistan der Schrei des Murmeltiers. Und das war echt beeindruckend. Trotzdem muss man sagen, dass auch in der Mongolei der Adler nicht der König der Lüfte ist. Es gibt noch deutlich größere Vögel, die wir auch gesehen haben, und zwar Geier. Also wirklich mehrmals haben wir irgendwie Geier in der Nähe der Straße gesehen oder halt ne, auch der unbefestigten Straße, der Wege, die dann teilweise halt auch davonfliegen, wenn wir kommen. Und das war schon sehr beeindruckend, weil die Dinger halt schon echt riesig sind und dann eine Spannweite auch haben. Und also teilweise, wenn du die halt so in der Silhouette in der Ferne siehst, denkst du halt echt, oh, das ist aber eine große Ziege, die da rumsteht. Und dann breitet der noch die Flügel aus und fliegt davon und du siehst erst, dass es tatsächlich ein Vogel ist. In dem Fall eben Geier. Das war schon, war cool. Also Wildlife-mäßig, ich meine, andere Länder haben vielleicht noch mehr Wildlife, aber man sieht es halt meistens nicht. Und das Tolle ist, das ist jetzt hier halt auch ein Vorteil in der Mongolei, dass es keinen Wald gibt, keine Bäume gibt. Das heißt, das Wildlife, was es gibt, siehst du halt auch. Ich meine, es gibt natürlich noch viel mehr an Tieren, auch in der Mongolei, die man nicht sieht oder die wir jetzt jedenfalls nicht gesehen haben. Aber ja, allein die Sachen, die wir gesehen haben, war unübertroffen auf der Tour bisher, würde ich sagen.
Ja, und dort in diesem Flusstal eben zwischen Süd- und Nordroute, da hatten wir dann auch keine nervigen Tiere wie Stechmücken tatsächlich mehr, obwohl da halt Fluss war, aber vielleicht war es halt einfach auch schon zu hoch für die, zu kalt, sodass die ihre Eier nicht überleben können im Winter oder so. Tatsächlich krasser Kontrast dazu zur Gobi in dem Ort Manchan, irgendwo zwischen Bulgarien und der Stadt Altay. Da hatten wir das schlimmste Mückenerlebnis auf dieser Tour tatsächlich, haben wir vorhin gar nicht erzählt, aber da sind wir gefahren mit dem Fahrrad und die Mücken kamen trotzdem und haben mich während dem Fahren mit 15 km/h oder so oder noch schneller sogar gestochen und stehen bleiben konnte man schon gar nicht. Es war der Horror. Ich war einfach nur froh, dass dann abends der Sturm aufgezogen ist und da die Böen mit 50 km/h kamen, sodass die Mücken sich dann dort nicht mehr neben mir halten konnten. Und trotz Gegenwind war ich dann froh, dass wenigstens die Mücken weggeweht wurden. Also so krass. Da haben wir uns dann nur ins Zelt verzogen. Und es war einfach so schrecklich. Und das auch, ich glaube, noch 100 Kilometer hinter Manran war es noch schlimm, dass ich ab und zu während der Fahrt gestochen wurde und so. Bis es dann aufgehört hat und tatsächlich auf unserer Offroad-Section gab es dann gar keine mehr.
Ja, wenn man jetzt auch Insekten zum Wildlife dazu zählen möchte, klar, die Moskitos, die sind uns natürlich leider bekannter, als uns lieb ist. Die gab es ja auch manchmal auch wieder weniger, wie du gerade gesagt hast. Aber auch sonst gab es durchaus auch einige Insekten, die ganz cool oder außergewöhnlich waren. Man hat ganz viele von diesen Heuschrecken, die so ganz komische Geräusche machen, wenn sie rumfliegen. Also Heuschrecken kennen wir auch in Deutschland, aber in Deutschland machen die komischerweise nicht so komische Geräusche. Hier machen wirklich so Hubschrauber, schrapp, 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 fliegen sie dann irgendwie in der Gegend rum, haben auch irgendwie rote Flügel, wenn die dann die Flügel aufspannen, um davon zu fliegen. Also auch das irgendwie ganz, ganz witzig manchmal. Es gibt auch so ganz große heuschreckenartige Dinge, die irgendwie gar nicht wirklich springen oder fliegen, sondern nur auf dem Boden rumkrabbeln, die dann aber wirklich so mit dem Stachel am Po vielleicht fast schon 10 Zentimeter oder so lang sind. Und keine Ahnung, in der einen Nacht da an dem Fluss hatten wir dann auch irgendwie, als wir unter den Bäumen waren, direkt am Fluss, das hat vielleicht dazu geführt, dass da wahnsinnig viele Insekten waren, noch ganz viele verschiedene sind wir aufgewacht und das ganze Innenzelt, von außen natürlich nur, aber quasi zwischen Innen- und Außenzelt saßen Hunderte von irgendwelchen kleinen Insekten am Zelt, und aber auch wirklich viele verschiedene teilweise, die man halt irgendwie nicht kennt aus Deutschland. Ist jetzt nicht so beeindruckend wie der Geier, ist manchmal sogar fast eher ein bisschen nervig, aber ja, so war Deutschland vielleicht früher auch mal, bevor das Insektensterben eingesetzt hat. Na, jedenfalls waren wir jetzt ja im Schaustal, sind das Schaustal lang gefahren, die Wege wurden besser und also, naja, wir waren dann so langsam ein bisschen über den Berg, sprichwörtlich. Also der Pass lag noch vor uns, wörtlich, aber sprichwörtlich wurde die Laune besser. Und naja, also der Pass, der ist ja durchaus, hatten wir vorher schon gesagt, 2700 Meter hoch. Also durchaus auch nochmal eine ordentliche Höhe, würde man auf jeden Fall sagen. Aber er ist wahrscheinlich der am wenigsten steile Pass der Tour bisher. Also man fährt wirklich quasi bis zur Passhöhe fast gemütlich am Fluss entlang. Mit 1% Steigung, vielleicht mal 2%. Und der Pass selbst liegt entsprechend dann auch immer noch gefühlt in so einem weiten grünen Tal mit hohen grünen Hügeln ringsrum. Also man ist quasi auf so einer Art Hochebene. Es sieht da eigentlich auch nicht anders aus als irgendwie 50 Kilometer vorher und 500 Meter weiter unten. Es gibt ein bisschen weniger Jurten hier oben. Das ja, wahrscheinlich halt einfach, weil dann auf 2700 Meter dann der Winter noch viel unerträglicher ist als weiter unten am Fluss. Aber ja, also es ist wirklich, es kommt dann fast schon überraschend, dass es plötzlich wieder bergab geht. Witzigerweise die andere Seite des Passes, wo es dann wieder runter geht, die ist dann deutlich steiler. Also man fährt wirklich, ja, 1% Steigung den ganzen Tag. Es wird nie richtig steil. Du würdest jetzt gar nicht erwarten, dass da ein Pass geht und plötzlich geht es dann steil wieder runter.
Kurz vor dem Pass haben wir nochmal am Schaus Fluss gezeltet. Da war es dann eher ein Bach als ein Fluss und um den Bach rum halt die ganze Zeit perfekter Zeltrasen, ringsum weite Aussichten über die weitläufigen grünen Hügel. Also die Mongolei hat wahrscheinlich schon die höchste Dichte an malerischen Zeltplätzen, auf unserer Tour zumindest. Und ja, zumindest mal abseits der asphaltierten Straßen kann man sich halt eigentlich fast überall hinstellen und es ist immer perfekt. Gut, Schatten und Windschutz ist natürlich ein bisschen rar, dadurch, dass es keine Bäume gibt und alles flach ist. Aber meist lässt der Wind nachts eigentlich auch nach. Und in den Bergen, ja, ist es selbst im Hochsommer eher kalt, also angenehm kühl tagsüber. Man ist eher froh um jede Sonne morgens und abends. Und nachts geht es dann teils schon auf 4 bis 5 Grad runter, außerhalb der Berge halt nur so auf angenehme 10 Grad in der Nacht.
Ja, also wir haben das Zelt da am Schaus-Bach, sage ich mal, aufgebaut, wollten dann auch gerade den Campingkocher fürs Abendessen anwerfen und da kam dann so ein Motorrad mit zwei Mongolen, mit zwei Typen drauf auf uns zu. Am Heck des Motorrads baumelten 4 tote Murmeltiere und die Männer sind dann vom Motorrad abgestiegen und haben ihr Jagdgewehr gegen das Motorrad gelehnt und sich zu uns gesetzt. Wobei, also der eine hat sich zu uns gesetzt, der andere war so sturzbetrunken, dass er sich einfach mal flach auf den Boden gelegt hat. Aber der andere, der nicht ganz so betrunken war, der konnte tatsächlich so ein paar Worte, ein paar Brocken Englisch und Russisch, aber zu wenig, um, also ich würde sagen, ich konnte fast mehr Russisch, als er Russisch konnte und naja, also entsprechend, die Hürde ist ja nicht sehr hoch. Also man konnte schon, es war schon ein bisschen mühsam zu kommunizieren. Er hat dann Brot und Leberwurst und eine Gurke so aus der Innentasche seines traditionellen mongolischen Mantels rausgeholt und uns angeboten. Der andere hat aus der Innentasche seines Mantels eine Flasche Wodka hervorgezogen, die noch halb voll war. Die andere Hälfte hat er wahrscheinlich bereits während der Murmeltierjagd getrunken und man hat uns dann alles angeboten. Den Wodka konnte man recht erfolgreich ablehnen, aber beim Leberwurstbrot waren sie hartnäckiger und habe ich eins gegessen, weil, ja, keine Ahnung, weil ein Leberwurstbrot ist nicht so meins, aber ging schon. Und die Gurke haben sie uns da auch noch angeboten, also hatten wir mal wieder ein bisschen Gemüse. Also waren an sich total nett. Haben uns dann auch noch eingeladen, haben gemeint, ja, 40 Kilometer weiter ist unsere Jurte, kommt da am nächsten Tag zu uns, dann bereiten wir auch die Murmeltiere für euch zu und dann können wir die essen. Aber ich meine, naja, so eine Jurte hat halt keine Adresse und wir haben sie dann am nächsten Tag tatsächlich einfach nicht gefunden.
Mann, bin ich froh, dass wir sie nicht gefunden haben. Ich möchte kein Murmeltier. Ja, als sie uns dann auch verlassen wollten, haben sie sich auch auf ihr Motorrad gesetzt und sind dann erstmal umgefallen, denn der Betrunkene ist gefahren. Im zweiten Anlauf hat es aber dann irgendwie geklappt. Und sie sind über die Hügel weggeschaukelt.
Ja, das waren, glaube ich, dann tatsächlich auch die letzten Murmeltiere, die wir gesehen haben insgesamt. Naja, also in der Mongolei hatten wir den letzten Gruß des Murmeltiers. Und insbesondere die vier Murmeltiere, die grüßen auch niemanden mehr.
Ja, nach 380 Kilometer Offroad-Section waren wir schließlich wieder zurück auf Asphalt, auf dem Asphalt der Nordroute. Jetzt standen circa 200 Kilometer Asphalt vor uns. Am Ende davon stand dann auch unser erster Ruhetag seit China an, nämlich in Zezalek, der Hauptstadt vom Achangay Aimak, also der Provinz Achangay. Und den haben wir vor allem auch genutzt, um unseren visafreien Aufenthalt von 30 Tagen, der uns zusteht, auf 51 Tage zu verlängern. Das kann man selbst online machen und da wollen wir jetzt aber nicht viel zu sagen. Wir haben eine gute Anleitung für gefunden von einem anderen Radreisenden und den Link zu seiner Anleitung, den packen wir einfach in die Shownotes.
Also man kann bis zu zusätzlichen 30 Tagen verlängern. Dann hätte man insgesamt 60, aber jeder zusätzliche Tag kostet und deswegen haben wir gesagt, zusätzliche 21, in Summe dann 51 Tage reichen uns.
Ja, von Zezalek aus sind wir dann nochmal von der Nordroute, also der asphaltierten Straße, abgebogen. Nochmal circa 230 Kilometer unasphaltierte Straßen haben wir da geplant. Kann man sich fragen, warum tun wir uns das nochmal an? Zwei Gründe. Erstens, der erste Offroad-Abschnitt, der wurde dann ja deutlich besser und vor allem war der auch kaum noch Washboarding, als wir dann so im nördlicheren Bereich die Berge erreicht hatten. Deswegen war die Hoffnung, dass es hier jetzt hinter Zezalek auch noch so sein wird, das heißt nicht washboardig oder sandig. Zweitens ist da in der Gegend so das waldigste Gebiet der Mongolei, außer wenn man ganz in den Nordosten geht. Und ja, ich sehne mich dann doch öfter auch mal nach Bäumen und wenn es da so schön ist und waldig, dann möchte ich da doch auch ein bisschen rumfahren und nicht nur schnell auf der Asphaltstraße vorbeibrausen. Tatsächlich waren die Wege insgesamt ganz okay. Also manchmal gibt es ein bisschen Washboard, aber nicht so schlimm und vor allem kannst du dann halt immer ein bisschen zur Seite ausweichen und verfährst dich nicht sofort im Sand, sondern kannst auch ein bisschen einfach übers Gras kurz fahren. Wald gab es vor allem eher auf den Hügeln, die Wege führen aber immer durch die Täler, da gab es nicht so viel Wald, das heißt, durch viel Schatten fährt man eigentlich nicht, aber man kann sich natürlich ein Zeltplätzchen vielleicht im Schatten oder im Windschutz von Bäumen tatsächlich finden.
Der Wald sah auch tatsächlich relativ lustig aus, also wie irgendwie so eine Computergrafik, weil, also ich, wie gesagt, generell hast du halt immer diesen Rasenteppich in der Mongolei, von den Tieren kurz gefressen, alles grün, grüne Wiese wie Teppich über die Hügel gelegt. Und jetzt, wenn er noch Wald ist, dann hat man halt einfach noch die Bäume einzeln so draufgestellt. Aber unter den Bäumen ist halt trotzdem grüne Wiese. Ich weiß nicht, in Deutschland hast du irgendwie im Wald normalerweise irgendwie einen Waldboden, der dann irgendwie braun ist, der sich unterscheidet von dem Boden, der um den Wald herum ist. Wenn ich irgendwie von der Wiese in den Wald gehe, dann ändert sich der Boden in Deutschland und hier halt irgendwie nicht. Du hast halt einfach Wiese überall und da, wo der Wald ist, hast du zusätzlich zur Wiese halt einfach noch ein paar Bäume draufgestellt. So wie in irgendwelchen Computerspielen, wenn ich da irgendwie grüne Wiese habe und dann pflanze ich da einen Baum und dann wächst halt der Baum aus der Wiese. Es sieht ein bisschen surreal aus manchmal. Ich weiß nicht, ob ich hoffe, das kommt auf unseren Fotos auch ein bisschen rüber.
Ja, ich denke schon. Ja, trotz dass es hier eigentlich von der Beschaffenheit der Wege jetzt wieder ein bisschen besser funktioniert hat mit dem Fahren, kam mir trotzdem auch wieder deutlich langsamer voran als auf der Asphaltstraße. Also wir haben tatsächlich 5 Tage für die 230 Kilometer gebraucht. Und der Grund dafür oder am problematischsten war da vor allem der mittlere Tag, also der dritte. Da sind wir dann nämlich auf das Orchontal getroffen. Der Orchon, der ist der längste Fluss der Mongolei und der entspringt eben hier oder da, wo wir da waren, so südöstlich von Zetzelek in den Bergen. Und den haben wir dann erstmals gesehen, circa 30 Kilometer hinter seiner Quelle. Also eigentlich ist er da noch recht jung, aber trotzdem war da schon recht breit und Knie bis sogar hüfttief vom Wasserstand. Das Tal ist da auch vergleichsweise eng. An der Seite gibt es dann teils felsige Steilwände und der Orchon, der meandert da dann mal von links, dann mal nach rechts, sodass man nicht einfach die Straße irgendwie auf der einen Seite lang bauen kann, sondern die quert dann im Tal halt den Orchon ständig. Immer wieder muss man durch den Fluss durch und dazu gibt es natürlich noch ein paar Nebenflüsse, die in den Orchon reinmünden und die muss man dann natürlich auch gegebenenfalls überqueren. Natürlich gibt es hier keine Brücken und entsprechend hatten wir an diesem Tag 9 Flussquerungen, wo wir tatsächlich das Fahrrad schieben mussten, also nicht durchfahren konnten, aber durchschieben konnten. Also das heißt, wir mussten erstmal eine gute Stelle auskundschaften, wo das Wasser tief genug ist, dass es noch unter der Narbe, also nicht über die Narbe geht, sodass wir haben hier vorne eben eine Narbe, die unser Licht speist. Und da könnte die Elektrik drin kaputt gehen, wenn das Wasser reinkommt. Und auch bei der Hinterradnarbe bin ich mir nicht so sicher, ob das für die Lager so geil wäre, wenn da Wasser reinkäme. Ja, und dann dauert es, bis man einen Weg gefunden hat, erstmal, wo man durchschieben kann. Dann kann man aber durchschieben, dann geht es nicht so lang. Aber dazu hatten wir dann auch noch 4 Flussquerungen, wo das Wasser überall, wo wir geschaut haben, zu hoch war und wir die Fahrräder tatsächlich abpacken und tragen mussten. Wie gesagt, der Fluss ist teilweise hüfttief oder wenn es nicht hüfttief ist, dann halt 100 Meter breit und knietief mit steinigem Untergrund, wo man dann halt mindestens 3-4 Mal rüberlaufen muss, um alle Taschen und dann auch das Fahrrad drüber zu tragen. Tizian hat dann immer die Fahrräder getragen, ich habe mich auf die Taschen konzentriert.
Und es ging schon ganz schön in die Arme. Du kannst da ja nicht so schnell durch den Fluss durchlaufen, wenn er so steinig ist und ja dann auch ein bisschen Strömung hat oder so. Und das heißt, das dauert halt dann, weiß ich nicht, 5 Minuten, 10 Minuten, um da diese 100 Meter zurückzulegen. Und ja, also es geht schon in die Arme, so ein Fahrrad so lange einfach nur hochzuheben. Es ist nicht angenehm, es ist mühsam. Ich meine vor allem, weil jetzt ja auch, weil meine Armmuskulatur vom Fahrradfahren nicht so besonders gut trainiert ist. Wenn ich das Fahrrad mit den Beinen hätte tragen können, wäre es vielleicht besser gewesen.
Ja, also wir wussten zwar von den Flussquerungen, aber wir wussten nicht, dass es so viele sind, die so mühsam sind. Also mit dem Auto kommst du vielleicht gut durch, mit dem Offroad, also mit dem 4x4 vielleicht höher gelegt, aber mit dem Fahrrad ist das halt echt nervig. Und schließlich haben wir uns dann irgendwann entschlossen, als wir nochmal an so eine Orchon-Flussquerung kamen und dachten, oh scheiße, das ist jetzt, erstmal ist das Wetter auch schlechter geworden, haben sich noch Wolken über uns zugezogen, war nicht mehr so entspannt, bis zur Hüfte reinzugehen und zu baden im Prinzip. Und dann war es nochmal tiefer und breiter und wir wussten, dass noch mindestens 4 weitere Orchon-Flussquerungen vor uns stünden. Und dann haben wir sogar in Kauf genommen, ein kurzes Stück zurückzufahren, wo der Weg, den wir gekommen waren, auch nicht so geil war und eine Flussquerung schon mit drin war und dann noch eine 20% steile Straße, ein paar hundert Meter in Kauf genommen, um oben eben über den Steilhang sozusagen drüber auf den Hügel zu kommen, um uns diese weiteren 4 Flussquerungen ja, zu sparen und dann noch eine weitere, mindestens 20% steile Straße über einen weiteren großen Steilhanghügel vor allem zu nehmen, sodass wir echt nicht vorangekommen sind an diesem Tag.
Ja, also vielleicht kommt einem das jetzt auch ein bisschen komisch vor, was so eine Flussquerung, was da so schlimm ist, dann tragst du das Fahrrad halt drüber, aber Ja, weiß ich nicht. Also ich kann es mir selbst fast nicht so richtig erklären, aber wir haben für die Flussquerung, wenn du das Fahrrad rübertragen musst und nicht schieben kannst, dann brauchst du da doch kaum eine halbe Stunde dafür, je nachdem auch mal eine Stunde. Wenn du dann noch ein bisschen rumprobierst, wo ist der beste Ort und dann ist es irgendwie 100 Meter. Und also an der einen Flussquerung, das hat uns bestimmt eine Stunde gekostet. Und ich meine, wenn als wir dann da diese steile 20%ige Straße, die du gerade erwähnt hast, da dann hochschieben mussten und dann nachher nochmal über diesen Berg gefahren sind, um die weiteren Flussquerungen zu sparen, ich weiß nicht, ob das schneller war. Das hat natürlich auch ewig viel Zeit gekostet. Aber irgendwie war es nicht so frustrierend, weil du musst halt nicht immer alles hin und her tragen, sondern du kommst wenigstens voran, wenn auch langsam. Und ja, ich weiß nicht, es war halt schon irgendwie, weiß nicht, du fährst halt irgendwie 2 Kilometer und musst du wieder dein Fahrrad da irgendwie abpacken, rübertragen. Das ist einfach so frustrierend, weil du halt immer hoffst, ja komm, die nächste, hoffentlich kann man da wenigstens schieben und nee, musst du wieder tragen. War es ein bisschen angenehmer, lieber die steilen Strecken rüberzufahren, würde ich sagen. Oder wirst du anders sehen?
Ach, ich weiß nicht, ob es im Nachhinein angenehmer war, aber es war halt auch einfach die sicherere Variante. Du hattest mich auch damit überzeugt mit dem Argument hier bei dem Berg, da weiß ich, es ist steil, aber ich komme irgendwie drüber. Und bei der Flussquerung weiß es halt nicht unbedingt, weil es vielleicht doch zu tief oder zu hohe Strömung ist und keine Ahnung. Es ist einfach weniger Risiko. Ja, wir jammern jetzt hier ein bisschen viel oder berichten hier vor allem über die Flussquerung und Zeug. Ich meine, im Nachhinein hat sich's aber insgesamt natürlich trotzdem gelohnt, die Offroad-Abschnitte zu nehmen. Die Landschaft war halt trotzdem super schön. Es war kaum Verkehr überall. Man hat immer wirklich schöne Zeltplätze gehabt. Wie gesagt, die Fauna, die Tierwelt war auch wunderschön. Das kann man natürlich nicht einfach mal 50 Mal sagen. Das haben wir jetzt vorhin erzählt. Und entsprechend hat sich's trotzdem gelohnt, auch wenn wir in der Situation, wo wir an diesem mittleren Tag mit den Flussquerungen waren oder als wir steil hochgefahren sind, uns wahrscheinlich ein bisschen verflucht haben, das gewählt zu haben.
Im Nachhinein bereust du so Sachen halt selten. Wenn du dann die Fotos anschaust, die ihr euch ja auch anschauen könnt in der Bildergalerie, dann bist du froh, dass du sie hast und die ganzen Strapazen hast du ja dann hinter dir. Deswegen passt es im Nachhinein schon und ja, verfluchen tust du dich nur, während du dort bist. Ne? Aber das ist ja eigentlich auch ganz gut, dass du im Nachhinein in der Regel froh bist, das gemacht zu haben. So für die Motivation, was auch die Sicht auf die Zukunft angeht. Ja, nach den fünf Tagen, die wir dann nochmal unasphaltiert gefahren sind, sind wir dann auf die Nordroute zurückgestoßen bei der Stadt Chachorin. Das ist die moderne Stadt, die praktisch am selben Ort liegt wie die antike, oder nicht antike, die mittelalterliche Stadt Karakorum, die Hauptstadt des Genghis Khan-Reiches. Da werden wir in der nächsten Episode nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Hatte ich ja am Anfang gesagt, dass diese Episode jetzt eher so ein bisschen so ein Expeditionsbericht ist und so ein bisschen mehr Hintergrund und so weiter, ein bisschen mehr auch auf die kulturellen und geschichtlichen Sachen. Das werden wir so in die nächste Episode ein bisschen packen. Und ja, deswegen überspringen wir das jetzt und von Chachorin ging es dann nochmal 4 Tage langweilige und auch vor allem immer verkehrsreichere Asphaltstraße bis nach Ulaanbaatar. Das war auch dann vom Verkehr nicht mehr angenehm. Aber da gab es halt auch nicht so wirklich Offroad-Pisten, die sich irgendwie nochmal angeboten hätten. Die wären entweder auch irgendwie riesige Umwege gewesen oder halt irgendwie scheiße von der Qualität, soweit wir wussten. Und ja, deswegen haben wir es dann halt durchgezogen. Aber also wenn jemand nicht so ein bisschen dogmatisch drauf ist, wie wir, dass er sagt, er möchte wirklich jeden Meter möglichst mit dem Fahrrad fahren, dann kann man das sehr gut mit dem Bus überspringen. Da hat man nichts verpasst. Genau, und dann jetzt eben Ulaanbaatar. Wie gesagt, auch Ulaanbaatar werden wir ein bisschen in die nächste Episode verschieben. Also vielleicht sollte man nochmal so ein bisschen ein Fazit ziehen zur Mongolei. Natürlich hat jedes Land immer Vor- und Nachteile, ist ja ganz selbstverständlich. Hatten wir auch vor allem in der letzten Episode ausführlich besprochen, dass China halt irgendwie so ganz anders war als Zentralasien und quasi in jeder Kategorie, die in China ein Vorteil war, war Zentralasien ein Nachteil und umgekehrt. Also in China gab es gute Straßen, gutes Essen, das waren die Vorteile von China und auf der anderen Seite ist dann halt aber halt irgendwie Wildzelt ein bisschen schwieriger und die Supermärkte waren ein bisschen mühsam und schwierig und dürftig. Das Komische jetzt hier in der Mongolei ist, dass diese Ups and Downs so quer durch die Kategorien verlaufen. Das heißt, innerhalb jeder Kategorie gibt es in der Mongolei Ups and Downs. Also es ist nicht so, dass Kategorie Straße in der Mongolei gut ist oder Kategorie Landschaft, sondern Na, es gibt halt solche und solche Straßen oder solche und solche, also keine Ahnung, wir müssen mal kurz durchgehen. Die Landschaft in der Mongolei, die gehört wirklich teils zum Schönsten, aber teils halt auch zum Langweiligsten, was wir auf dieser Tour bisher gesehen hatten. Die asphaltierten Straßen im Südwesten, die waren fast wie Radwege, also wenig Verkehr, wunderbar zu fahren, super gemacht fürs Fahrrad. Die asphaltierten Straßen jetzt hier in der Nähe von Ulaanbaatar waren aber dann doch irgendwie ziemlich unangenehm, weil eben verkehrsreich. Die unasphaltierten Straßen sind entweder wunderbar feste, ebene Erde oder das Schrecklichste, was man sich an Washboardpiste vorstellen kann. Flussquerung haben wir angesprochen. Also waren manchmal so ein spannendes Abenteuer, haben wir dann auch so empfunden, war irgendwie cool, muss man irgendwie eine Herausforderung bewältigen. Aber wenn du dann halt mal so einen Tag mit 14 Stück davon hast, dann ist es halt einer der wirklich frustrierendsten Tage der Tour gewesen. Wir sind hier durch Regionen gefahren, hatten wir auch erzählt, wo wir von Schwärmen von Moskitos überfallen wurden, eben vor allem in der Gobi bei Manchan. Und dann gab es aber in den Bergen wieder über weite Strecken gar keine Moskitos, was total komisch war. Wir konnten abends vorm Zelt sitzen, total entspannt und wurden nicht gestochen. Das war richtig ungewohnt, auch im Vergleich zu sonst, wo es halt immer mal so ein paar gab. Und hier gab es entweder ganz viele oder gar keine. Die Supermärkte sind winzig und haben natürlich nur eine sehr eingeschränkte Auswahl. Aber auf der anderen Seite gibt es dann halt doch auch mal wieder immer so ein paar coole Produkte, teils eben sogar aus Deutschland, die extrem nützlich waren und die es jetzt zum Beispiel aus China halt irgendwie, die es dort nie gab. Die Leute sind wirklich in aller Regel super nett, auch jetzt irgendwie nicht übermäßig aufdringlich, sehr hilfsbereit und so weiter. Aber sie haben schon auch ein gewisses Alkoholproblem. Also es gibt schon auch relativ viele betrunkene Mongolen, die entsprechend dann anstrengend sein können und von denen man so ein bisschen versucht, sich eher fernzuhalten. Nächste Kategorie Wetter haben wir auch erzählt. Wir hatten fast jeden Nachmittag irgendwie, haben wir gesehen, wie sich am Himmel Gewitter zusammenbrauen und man hat fast jeden Tag irgendwo einen Regenschleier gesehen. Aber so richtig heftig getroffen hat es uns irgendwie selten. Also man hatte immer die Angst davor, die war da, aber meistens hat sich dann rausgestellt, dass sie nicht berechtigt war. Und wenn es dann doch mal irgendwie arg geregnet hat, dann war es meistens nachts im Zelt und da hat es dann auch nicht gestürmt oder so. Und dann hat das Zelt das auch locker weggesteckt und war insofern jetzt irgendwie nicht so ein großes Problem. Wildcampingplätze haben wir gesagt. Wirklich viele von den Wildcampingplätzen in der Mongolei gehören zu den schönsten, die wir auf der ganzen Tour hatten. Also jedenfalls deutlich überdurchschnittlich, was die Wildcamping-Qualität angeht mit anderen Ländern. Aber auf der anderen Seite war es dann doch auch oftmals nicht so leicht, sich zu verstecken, weil eben 10 Kilometer weite Sicht und so weiter. Und gerade bei den Asphaltstraßen, wenn man dann da doch halt ein bisschen mehr verkehrt, dann würde man sich ganz gern ab und zu mal verstecken. Das war dann nicht immer ganz so einfach. Es gab immer wieder positive Überraschungen, was das Englischsprachniveau von Leuten angeht. Also wir hatten ja von dem Jungen erzählt, aber zum Beispiel auch bei Mobicom, also dem Telekommunikationsanbieter, wo wir unsere SIM-Karte gekauft haben, da in Bulgarien, in dem Kaff, wirklich auch recht abgelegen an der chinesischen Grenze da, die konnte ganz brauchbares Englisch und da konnten wir die SIM-Karte echt ganz komfortabel und ohne viel Zeichensprache bestellen. Das war schon ganz in Ordnung. Trotzdem in der Breite kann natürlich kaum jemand Englisch und was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass vor allem auch keiner Russisch konnte. Also ich hätte gedacht, dass Russisch hier in der Mongolei auch ähnlich verbreitet ist wie in Zentralasien, aber naja gut, es war natürlich nie Teil der Sowjetunion, wenn auch relativ eng verbündet, aber anscheinend eben nicht so eng, dass es irgendwie gereicht hätte, dass die Leute, auch die älteren Leute irgendwie viel Russisch gelernt hätten. Die Netzabdeckung, Internet ist natürlich erwartungsgemäß gering. Also klar, hast du jetzt nicht irgendwie da mitten in der Pampa an jedem Jack irgendwie Internetempfang. Und wir hatten an den wenigsten Zeltplätzen, Wildcampingplätzen, hatten wir irgendwie Netz. Aber trotzdem hat halt jedes noch so kleine Dorf seinen Sendemast. Und wenn du halt alle 1 bis 2 Tage da an so einem Dorf vorbeikommst, wie wir es erzählt haben, hast du halt zumindest mal alle 1 bis 2 Tage auf jeden Fall mal Netz. Und dann, wenn du Netz hast, dann ist es auch wirklich immer super schnelles 4G. Also es war wirklich ein Traum im Vergleich zu China. Also es war wirklich ein Traum dann im Vergleich zu China. China war langsam, die chinesischen Apps, wenn du kein VPN gebraucht hast, waren langsam. Wenn du VPN gebraucht hast, war es natürlich sowieso noch viel mühsamer, weil der sich irgendwie erstmal verbinden musste und dann musst du verschiedene Standorte durchprobieren, bis es funktioniert hat. Und wenn es dann funktioniert hat, war es ein Krampf jedes Mal in der Mongolei. Du gehst aus dem Flugmodus raus, 2 Sekunden später, zack, 4G und es fängt an, WhatsApp-Nachrichten zu laden. Super, wirklich im Vergleich zu China ein Schlaraffenland, was das angeht.
Ja, das war es eigentlich zu dem Expeditionsteil der Mongolei hier in dieser Episode. Wir wollen hier mal wieder einen FAQ-Teil anhängen, und zwar den lang ersehnten, ja, weiß ich nicht, ob lang ersehnt, aber wir haben ihn schon mal angekündigt, den FAQ-Teil zum zweiten Reisepass. Also insbesondere, was damit auf sich hat und wie wir den bekommen haben. Tatsächlich ist das auch ganz passend aktuell, weil den zweiten Reisepass, den haben wir jetzt auch gebraucht oder der erweist sich im Moment gegebenenfalls als nützlich, weil unser Pass gerade bei der chinesischen Botschaft liegt, wo wir ein chinesisches Visum bekommen wollen. Und warum wir den da brauchen, das erwähnt Tizian eben gleich in dem FAQ-Teil.
In diesem FAQ-Teil wollen wir uns mal mit dem Thema Zweitpass beschäftigen. Also mit der Möglichkeit, einen zweiten Reisepass zu besitzen, wobei natürlich hier gleich am Anfang vielleicht schon aufzuklären ist, dass in dem Sinne mit einem zweiten Reisepass nicht die doppelte Staatsbürgerschaft gemeint ist. Also es geht nicht darum, ob ich einen deutschen und einen türkischen Pass gleichzeitig haben kann, sondern es geht darum, ob ich einen zweiten Reisepass desselben Landes, also zwei deutsche Reisepässe haben kann. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, da Informationen über dieses Thema rauszufinden, weil immer, wenn man irgendwie zweiter Reisepass oder sowas googelt, dann kommen als erstes immer mal Ergebnisse über die doppelte Staatsbürgerschaft. Also genau über dieses Thema deutsch-türkischer Pass zum Beispiel. Aber ja, wie gesagt, hier soll es jetzt eben gerade um die andere Konstellation gehen, nämlich wie und inwiefern man einen zweiten Reisepass desselben Landes beantragen kann. Also wir konzentrieren uns dabei natürlich auf die Rechtslage in Deutschland. Die Möglichkeit, ob man und wie man einen zweiten Reisepass bekommt, die ist von Land zu Land durchaus so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe zwar durchaus Quellen gefunden, dass es jetzt zum Beispiel auch für US-Bürger und britische Bürger zum Beispiel durchaus möglich ist. Aber ja, wir konzentrieren uns natürlich auf Deutschland. Wir sind ja immerhin auch ein deutschsprachiger Podcast. Für den Fall, dass Österreicher oder Schweizer zuhören, habe ich auch das kurz nochmal rausgesucht. Also in Österreich ist es tatsächlich so, dass ein Zweitpass möglich ist und die Voraussetzungen im Wesentlichen auch die gleichen sind wie in Deutschland. Details dazu, das wollen wir jetzt ja hier eben gerade besprechen. In der Schweiz ist ein Zweitpass auch möglich, aber mit der großen Einschränkung, dass wenn man einen Zweitpass beantragt, der gleichzeitig gültig ist mit einem anderen Pass, also mit dem Erstpass, dann muss der Erstpass irgendwie bei den Behörden hinterlegt werden. Das heißt, man kann zwar grundsätzlich zwei Pässe gleichzeitig haben oder sie können jedenfalls existieren gleichzeitig, aber man darf praktisch immer nur einen davon auch tatsächlich selbst in der Hand halten und einen anderen muss man dann immer in der Behörde hinterlegen. Und insofern, ja, ist der Nutzen natürlich da dann doch stark eingeschränkt. Und also ich meine, über den Nutzen haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Vielleicht fragt ihr euch ja, warum sollte ich denn überhaupt zwei Pässe haben wollen? Das wird sich jetzt aber gleich ergeben. Da gehen wir jetzt nicht gesondert drauf ein, sondern wir gehen direkt weiter ins Gesetzbuch, schauen mal ins Passgesetz, Paragraph 1, Artikel 3. Dort steht nämlich was zum Thema Zweitpass. Ich zitiere: Niemand darf mehrere Pässe der Bundesrepublik Deutschland besitzen, insofern nicht ein berechtigtes Interesse an der Ausstellung mehrerer Pässe nachgewiesen wird. Das heißt, im Grundsatz darf jeder nur einen Pass haben, aber Ausnahmen sind möglich. Und dann sucht man weiter im Passgesetz nach weiteren Infos, ob es da noch weitere Regeln dazu gibt oder ob es das jetzt war. Und dann steht zum Beispiel im Paragraph 5, Artikel 1, Zitat: Der Reisepass, der Dienstpass und der Diplomatenpass sind 10 Jahre lang gültig. Bei Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie im Falle des Paragraphen 1 Absatz 3, also gerade den ich gerade eben vorgelesen hatte, das heißt, hier geht es jetzt um den Zweitpass, sind sie 6 Jahre gültig. Okay, das heißt, unter bestimmten Umständen kann ich einen Zweitpass haben, aber der ist dann nur 6 Jahre gültig, auch wenn der Erstpass 10 Jahre gültig ist. Okay, lesen wir mal weiter im Passgesetz. In Paragraph 25, Artikel 2, Punkt 2 und 4 wird sich dann nochmal auf den Zweitpass bezogen. Dort steht, Zitat: Ordnungswidrig handelt auch, wer durch unrichtige Angaben die Ausstellung eines weiteren Passes bewirkt. Und die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 € geahndet werden. Ja, das ist jetzt aber so ziemlich alles, was im Passgesetz zum Zweitpass steht. Und deswegen ist natürlich jetzt die große Frage, wann besteht denn jetzt berechtigtes Interesse an der Ausstellung eines Zweitpasses oder mehrerer Pässe? Dazu steht tatsächlich nichts im Passgesetz. Und deswegen muss man mal weiterschauen, und zwar zum Beispiel in die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes. Da ist vielleicht dann erstmal die Frage, was ist eigentlich überhaupt eine Verwaltungsvorschrift? Eine Verwaltungsvorschrift ist weder ein Gesetz noch eine Verordnung, sondern ein Rechtstext, sage ich mal ganz generisch, der der Auslegung von Gesetzen zu einer einheitlichen Anwendung in der Verwaltung dient. Das heißt, solche allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die werden von der Bundesregierung erlassen, also das heißt von dem zuständigen Bundesministerium geschrieben und erlassen. Jetzt im Falle des Reisepasses wäre das dann das Innenministerium. Je nachdem, inwiefern die Länder von dieser Verwaltungsvorschrift betroffen sind, muss dann noch der Bundesrat zustimmen, aber nicht der Bundestag. Also praktisch so Verwaltungsvorschriften, die können direkt von der Regierung am Bundestag vorbei, sage ich mal, einfach so festgelegt werden. Da ist die Bundesregierung praktisch allgemein dadurch, dass mal der Bundeskanzler gewählt wurde vom Bundestag, ausreichend legitimiert dazu, so jedenfalls sieht das Grundgesetz vor, um sowas dann festzulegen, ohne dass nochmal der Bundestag explizit solchen Verwaltungsvorschriften zustimmen muss. Grundsätzlich sind die Verwaltung verpflichtet, dann auch danach zu handeln, aber weil es eben kein Gesetz und keine Verordnung ist, sondern in Anführungsstrichen nur eine Verwaltungsvorschrift, die eben die Gesetze, die jetzt zum Beispiel den Pass betreffen, einfach nur ein bisschen genauer auslegen, damit die Gesetze dann eben einheitlich in ganz Deutschland angewendet werden. Aber im Prinzip werden dort keine grundlegenden Sachen geregelt, sondern nur so Auslegungsfragen. Und deswegen kann man zum Beispiel jetzt eben auch auf der Grundlage einer Verwaltungsvorschrift nicht direkt klagen. Also ich kann nicht sagen, hier, die Behörde hat dieser Verwaltungsvorschrift widersprochen. Deswegen würde ich hier entsprechend mich darauf Bezug nehmend, würde ich sie gerne verklagen. Man kann natürlich trotzdem irgendwie dann, anscheinend habe ich irgendwo gelesen, dann über den Gleichbehandlungsgrundsatz im Grundgesetz sagen, naja, alle anderen Verwaltungen halten sich ja auch an diese Verwaltungsvorschrift, meine jetzt nicht. Und praktisch über diesen Umweg, der dann aber eben über das Gesetz führt, in dem Fall über das Grundgesetz mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgebot, darüber kann man dann de facto auch letztlich solche Verwaltungsvorschriften einklagen, dass die auch entsprechend durchgesetzt werden, aber halt, diesen Umweg muss man halt gehen. Naja, das war jetzt viel Theorie zur Verwaltungsvorschrift. Was steht jetzt also drin in der konkreten allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes? Für den Zweitpass ist dort dann § 1 Absatz 3.1 einschlägig. Und ich lese es jetzt ein bisschen gekürzt und in einer anderen Reihenfolge vor, die ich für sinnvoll halte, aber im Prinzip zitiere ich, Zitat, jeder Deutsche und jede Deutsche darf grundsätzlich nur einen Reisepass der Bundesrepublik Deutschland besitzen. Das stand ja im Prinzip so schon auch im Passgesetz. Jetzt weiter Zitat. Ein berechtigtes Interesse an einem Zweitpass liegt in der Regel immer dann vor, wenn die antragstellende Person in einen Staat einreisen will, der Deutschen vermutlich die Einreise verweigert, weil aus dem Pass ersichtlich ist, dass sie sich in bestimmten anderen Staaten aufgehalten haben. In Ausnahmefällen können dann auch weitere Pässe ausgestellt werden. Also theoretisch könnte man nicht nur einen Zweitpass, sondern auch noch einen Drittpass beantragen. Und eben im Gegensatz zum Passgesetz wird jetzt hier in dieser Verwaltungsvorschrift festgelegt, was denn ein solches berechtigtes Interesse an einem Zweitpass wäre. Nämlich eben, wenn man in seinem Pass einen Stempel hat, einen Einreisestempel, zum Beispiel einen israelischen Stempel, und mit einem israelischen Stempel darf man dann eben nicht in den Iran einreisen. Also der Iran würde eben einem die Einreise verweigern mit einem Pass, wo ein israelischer Stempel drin ist. Und das berechtigt dann eben ein Interesse an einem Zweitpass, sodass man dann mit dem einen Pass nach Israel einreisen kann und mit dem anderen Pass, der dann keinen israelischen Stempel hat, in den Iran. Es gibt dann noch so ein paar andere Konstellationen, also zum Beispiel auch Armenien, Aserbaidschan mögen sich nicht so gerne. Mit einem armenischen Stempel wird es schwierig, in Aserbaidschan einzureisen, und ich glaube auch umgekehrt, bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Dann haben wir schon davon gehört, dass türkische Stempel gegebenenfalls Probleme machen mit der Visa-Erteilung für China, weil die türkische Regierung wohl doch immer mal wieder auch dann die Menschenrechtslage der Uiguren und so weiter anspricht. Und ja, das ist so ein bisschen unklar, weil natürlich da China auch nicht so ganz transparent macht dann immer, aus welchen Gründen sie teilweise Visa ablehnen. Aber je nachdem haben wir jedenfalls schon von anderen Leuten gehört, dass sie da teilweise dann Probleme hatten, chinesische Visa zu beantragen, wenn ein türkischer Stempel im Pass ist. Außerdem ist dann umgekehrt auch der iranische Stempel wiederum ein Problem für die Einreise in die USA. Also es ist jetzt vielleicht nicht so, dass die USA eine Einreise mit iranischem Stempel komplett verweigern würde, aber es würde doch ganz erhebliche Komplikationen mit sich bringen, wie stundenlange Befragungen und so weiter. Jedenfalls ist die Gefahr sehr groß. Und ja, das wären jetzt also Beispiele für Konstellationen, die eben von dieser Verwaltungsvorschrift dann betroffen wären. Ja, also jetzt wissen wir praktisch, in welcher Situation grundsätzlich mal ein berechtigtes Interesse an einem Zweitpass besteht. Die Verwaltungsvorschrift geht aber dann noch einen Schritt weiter und äußert sich auch dazu, wie man jetzt dieses berechtigte Interesse nachzuweisen hat. Da steht dann drin, Zitat, legt die antragstellende Person schlüssig, möglichst durch Vorlage von Unterlagen, aber möglichst, nicht unbedingt, nur möglichst, durch Vorlage von Unterlagen, da sind dann ein paar aufgelistet, was zum Beispiel mögliche Unterlagen wären, wie zum Beispiel Flugtickets, Bestätigung durch Arbeitgeber, Briefwechsel mit Geschäftspartnern, Visabeschaffung, ein gültiger Besatzungsausweis des Luftfahrtbundesamtes, ein Firmenausweis eines Luftfahrtunternehmens und andere, steht dann da. Also wenn das vorgelegt wird, dann gilt das eben als Beweis für ein berechtigtes Interesse. Allerdings steht dann auch drin, die bloße Möglichkeit, dass in Zukunft ein zweiter Pass benötigt wird, genügt allerdings nicht. Also man sieht daran jetzt hier in der Verwaltungsvorschrift, da liegt der Fokus eindeutig auf Geschäftsreisenden sowie auf Piloten und Flugbegleitern, also von Luftfahrtunternehmen. An einer anderen Stelle in dem Text wird dann auch mal noch explizit seefahrendes Personal erwähnt, aber also von Radreisenden, sage ich mal, oder sonstigen Weltenbummlern steht da jetzt erstmal tatsächlich nichts. Und außerdem wird ja im Prinzip auch nur ein Grund für ein berechtigtes Interesse hier genannt, nämlich eben, wenn man in ein Land einreisen möchte und bereits einen Stempel im Pass hat, was diese Einreise verhindern würde. Es gibt aber eigentlich de facto noch einen zweiten Vorteil für einen Zweitpass. Und zwar muss man, wenn man viel Reisender ist, ja gerne auch mal öfter mal Visa beantragen für neue Reiseziele. Und dazu muss man halt hin und wieder zumindest seinen Reisepass auch bei der Botschaft abgeben für ein paar Tage, solange eben der Antragsprozess dauert. Also bei der Botschaft von dem Land, von dem man das Visum beantragen möchte. Zum Beispiel mussten wir ja auch für unser russisches Visum unseren Reisepass sogar nach Deutschland schicken, damit die dortige russische Botschaft in Deutschland eben uns das Visum erteilen kann. Und eigentlich möchte man ja da gleichzeitig dann durchaus sich jetzt auch in Georgien weiterhin ausweisen können. Also der Personalausweis, in Georgien wird der vielleicht auch reichen, wobei der jetzt in meinem Fall auch abgelaufen ist. Aber je nachdem ist man ja zu dem Zeitpunkt, wo man eben das russische Visum beantragt, auch in einem Land, wo der Personalausweis gar nicht gelten würde. Und wenn man da dann eine Polizeikontrolle hat oder sowas in der Zeit oder vielleicht sogar nochmal ein- und ausreisen möchte in ein anderes Land, während der andere Reisepass in Deutschland bei der russischen Botschaft ist, dann braucht man ja noch einen zweiten Reisepass dafür. Und davon steht tatsächlich so explizit nichts in der Verwaltungsvorschrift und im Passgesetz ja sowieso nicht. Aber ich habe noch eine weitere Quelle gefunden, die sich dazu äußert. Und zwar einen sogenannten Sachstand des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Also dieser Wissenschaftliche Dienst des Bundestages ist ja ein rechtswissenschaftliches Gremium zur Beratung des Bundestages. Und dieses Gremium, das hat sich mit der Frage nach dem Zweitpass 2017 mal beschäftigt und sich das alles genauer angeschaut und dann hat es entsprechend einen Sachstand geschrieben, also ein PDF-Dokument, findet ihr auch in den Shownotes und darin zunächst mehr oder weniger alles das referiert, was wir jetzt hier gerade schon gesagt haben, aber dann findet sich dort auch noch der folgende Absatz, Zitat, nach der rechtswissenschaftlichen Literatur liegt ein berechtigtes Interesse in diesem Sinne etwa auch dann vor, wenn vielreisende Passbewerber ihren Pass häufig zur Erteilung von Sichtvermerken, also Visa, abgeben müssen und zwischenzeitlich weitere Reisen unternehmen wollen. Das ist jetzt also genau der Fall, den ich gerade beschrieben habe, ne, mit dem russischen Visum, was man beantragt in Deutschland und zwischenzeitlich halt weiterhin sich im Ausland zum Beispiel aufhalten möchte oder sogar Grenzen überqueren möchte. Ja, also der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages jedenfalls sagt, das ist auch ein guter Grund für einen Zweitpass. So. Also was heißt das jetzt in der Praxis für uns Radreisende? Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Gründe für ein berechtigtes Interesse durchaus auch auf uns zugeschnitten sind und nicht nur auf Piloten und Stewardessen und Flugbegleiter und so weiter, sondern auch wir haben ja eben genau diese Probleme, Israel, Iran und Visa-Beantragung, während wir im Ausland sind. Also und genau diese Gründe werden jetzt hier auch genannt. Also das trifft ja voll auf uns zu. Die angegebenen Nachweispflichten für diese Gründe, die sind aber halt irgendwie nicht auf uns zugeschnitten, weil da steht eben nur was drin von wegen Flugticket, Bestätigung durch Arbeitgeber oder Firmenausweis eines Luftfahrtunternehmens. Und sowas kann man als Radreisender natürlich normalerweise nicht vorweisen. Aber am Ende obliegt die Bewertung der Nachweise halt letztlich den Behörden oder beziehungsweise sogar genau dem Beamten, bei dem man den Reisepass beantragt, so wie ich das verstanden habe. Also man geht halt da zum Einwohnermelde an, in seinem Dorf, in seiner Gemeinde oder seiner Stadt und geht dahin und da hat man ja dann einen Ansprechpartner, bei dem man
seinen Reisepass und gegebenenfalls dann eben auch seinen Zweitpass beantragt. Und so wie ich das verstanden habe, ist es tatsächlich dann genau auch dieser Beamte, der dann diese Abwägung zu treffen hat, ob ein berechtigtes Interesse vorliegt und ob die Nachweise dafür ausreichen. Und auch wenn die geforderten Nachweise jetzt in dieser Verwaltungsvorschrift von uns Radreisenden, so wie sie dort explizit genannt werden, eigentlich kaum zu erbringen sind, zeigt die Erfahrung, also unsere persönliche Erfahrung, aber auch das, was wir von anderen Radreisenden und Vielreisenden so gehört haben, dass auch für unser Eins, auch für unsere Radreisende die Chancen nicht so schlecht stehen, dass auch wir einen Zweitpass ausgestellt bekommen. Letztlich haben wir ja auch einen bekommen, also wir haben einen Zweitpass. Vielleicht mal auch mal noch erwähnen. Und ja, also was man halt auf jeden Fall tun sollte, ist einen schriftlichen Antrag für einen Zweitpass mitzubringen. Also einfach halt einen DIN A4-Ausdruck, wo man eben als Brief, als Freitext mehr oder weniger aufführt, warum man einen zweiten Reisepass braucht, warum ein berechtigtes Interesse besteht. Was wir dann also gemacht haben, ist, dass wir dort detailliert unsere geplante Reiseroute ausgeführt haben, also halt einfach eine Liste von Ländern, die wir gerne bereisen wollen, in der richtigen Reihenfolge. Im Zweifel haben wir da natürlich tendenziell lieber mal ein Land zu viel als ein Land zu wenig mit reingenommen. Also wir hatten halt damals auch fest geplant, in den Iran zu fahren, sage ich jetzt mal, und zwar nachdem wir in Israel waren. Dann haben wir als nächstes nach der Reiseroute die problematischen Länderkombinationen, die uns betreffen, genannt. Also zum Beispiel Israel, Iran, Armenien, Aserbaidschan, Türkei, China, Iran, USA. Und halt gesagt, dass das halt je nachdem zu Komplikationen führt oder die Länder uns gar nicht erst einreisen lassen, wenn da entsprechend dann die Stempel von dem erstgenannten Land drinstehen. Und dann haben wir als weiteren Grund beschrieben, dass wir eben je nachdem auch mal den Pass für Visa einschicken müssen, also insbesondere für China, aber auch für Russland. Und am Ende, nach diesen Ausführungen, haben wir dann eben auf das Passgesetz verwiesen, auf die Verwaltungsvorschrift verwiesen, die ich gerade oben eben vorgelesen habe, und auf diesen Sachstandstext des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages und halt gesagt, ja, also wir haben jetzt hier unsere Gründe dargelegt und gemäß Passgesetz, Verwaltungsvorschrift und Sachstand des Wissenschaftlichen Dienstes beantragen wir jetzt unseren Zweitpass. Die Links zu diesem Passgesetz, der Verwaltungsvorschrift und diesem Text des Wissenschaftlichen Bundestages, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und dann haben wir das dann unterschrieben und eben bei unserem Passantrag mitgebracht. Und dann hat die das kurz überflogen. Wir hatten ja eh schon auch mündlich erklärt, was wir vorhaben und warum wir gerne einen Zweitpass hätten. Die war eh einigermaßen begeistert von unserem Plan und von unserer Fahrradtour. Und dann hat das im Prinzip so funktioniert. Und sie hat dann eigentlich gleich auch schon vor Ort gesagt, ja, das reicht, da können wir auf jeden Fall damit rechnen, dass wir einen Zweitpass bekommen. Und ja, als wir dann unsere Pässe abgeholt haben, da war dann auch der Zweitpass dabei. Also der ist halt, wie gesagt, nur 6 Jahre gültig. Der Erstpass ist 10 Jahre gültig. Wir haben beide dann gleichzeitig beantragt in dem Fall. Man kann natürlich, wenn man noch einen Erstpass hat, auch separat nur für den Zweitpass hingehen und separat den Zweitpass im Prinzip beantragen. Wir haben beide gleichzeitig beantragt. Aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich bin jetzt nicht mehr 100% sicher, aber wenn ich mich richtig erinnere, obwohl der nur 6 Jahre gültig ist, hat er trotzdem das gleiche gekostet wie der 10-Jahres-Pass. Was ja nicht so ist, wenn man den 6-Jahres-Pass beantragt, weil man noch unter 24 Jahren ist. Dann bekommt man ja auch nur den 6-jährig gültigen Pass, aber dort ist er günstiger. Wenn ich den 6-jährig gültigen Pass bekomme, weil es ein Zweitpass ist und nicht, weil ich unter 24 bin, dann kostet er das gleiche wie der 10-jährige Pass. Ja, und das ist jetzt im Grunde alles, was man, denke ich, jedenfalls in Deutschland zum Zweitpass wissen muss. Wie gesagt, in Österreich, da habe ich mir jetzt nicht die Gesetzestexte und so genau angeschaut, aber was ich da so auf irgendwelchen Beratungsseiten im Internet gefunden habe, klingt das sehr, sehr ähnlich. Ja, nur in der Schweiz ist es halt ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen interessiert. Wen es nicht interessiert, der kann ja zum nächsten Kapitel weiterspringen, aber ich würde jetzt einfach mal noch den Antrag, den wir dort dann eben eingereicht haben für den Zweitpass, dessen Inhalt ich jetzt ja gerade eben schon mal kurz skizziert und zusammengefasst habe. Ich würde den jetzt einfach mal komplett von oben bis unten vorlesen, damit ihr so wisst, wie wir das jetzt so formuliert haben. Und wie gesagt, wen es nicht so detailliert interessiert, kann ja gerne zum nächsten Kapitel springen. Antrag auf einen zweiten Reisepass. Sehr geehrte Damen und Herren, am 17.04.2021, das war noch das ursprüngliche Startdatum, das ursprünglich geplante Startdatum, das hatten wir dann nochmal auf den 2. Juli dann kurzfristig verschoben, nachdem wir die Pässe beantragt hatten. Also hier hatten wir noch geschrieben, am 17.04.2021 werden wir zu einer mehrjährigen Weltreise mit dem Fahrrad aufbrechen. Die voraussichtliche Reiseroute führt uns über folgende Länder: Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Israel, Jordanien, Georgien, Armenien, Iran, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Russland, Mongolei, China, Vietnam, Laos, Thailand, Singapur, Brasilien, Uruguay, Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Mexiko, USA, Kanada, anschließend noch durch diverse Länder des afrikanischen Kontinents. Ne? Also da haben wir halt mal lieber ein bisschen mehr reingepackt, lieber ein bisschen Rundumschlag reingeschrieben, weil ja, das kann für unser Vorhaben ja nicht schaden für diesen Antrag des Zweitpasses. So, weiter geht's dann mit zur Durchführung dieses Vorhabens benötigen wir aus folgenden Gründen einen zweiten Reisepass. Erstens, einige Länder verweigern die Einreise. Sollten Sie einen Einreisestempel aus einem bestimmten anderen Land im Reisepass vorfinden, Probleme bekommt man insbesondere bei A, der Visaerteilung durch oder Einreise in den Iran mit einem israelischen Stempel oder einem jordanischen Stempel von einem Grenzübergang nach Israel, B, der Visaerteilung durch oder Einreise nach Aserbaidschan mit einem armenischen Stempel, C, der Visaerteilung durch oder der Einreise nach China mit einem türkischen Stempel, D, der Visaerteilung durch oder der Einreise in die USA mit einem iranischen Stempel, Punkt. Und dann zweitens, auf unserer Reise werden wir unsere Visa stets unterwegs beantragen müssen. Dazu müssen wir in einigen Fällen unseren Reisepass in der Botschaft des entsprechenden Landes abgeben bzw. einschicken. Beispielsweise lässt sich das Visum für China nur bei der chinesischen Botschaft in Deutschland beantragen, sodass wir hierfür unseren Reisepass zur chinesischen Botschaft in Deutschland mit der Post versenden müssen. Währenddessen müssen wir uns in unserem Aufenthaltsland weiterhin ausweisen können. Aus diesen Gründen beantragen wir gemäß § 1 Absatz 3 Passgesetz in Zusammenhang mit § 1 Absatz 3.1 Passverwaltungsverordnung sowie mit dem Sachstand BD 3 30016-17 mit dem Titel Voraussetzung für die Ausstellung eines zweiten Reisepasses der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages hiermit die Ausstellung eines zweiten zusätzlichen Reisepasses. Mit freundlichen Grüßen, Belinda, Benz und Tizian, Marco, Römer und dann die Unterschrift. Vielleicht noch kurz eine Anmerkung. Ich hatte in der Zwischenzeit tatsächlich auch mal Kontakt mit Schweizern, die zwei Pässe hatten. Also gerade eben im FAQ hatte ich ja gesagt, dass das in der Schweiz eigentlich nicht möglich ist. Aber naja, also die haben mir nicht so direkt sagen wollen, wie sie das hinbekommen haben. Aber es schien irgendwie so, dass es zwar irgendwie nicht erlaubt ist, aber anscheinend so halb legal kann man es irgendwie hinkriegen. Aber Details weiß ich irgendwie nicht. Aber naja, also falls Schweizer zuhören, ihr braucht euch nicht völlig entmutigt fühlen. Vielleicht könnt das irgendwie hinbiegen. Aber fragt mich nicht wie.
Ja, an sich wollen wir uns damit verabschieden. Vielleicht am Ende noch ein kurzer Verweis. Tizian war ja 2015 schon mal in der Mongolei und da hat er dann 2 Jahre später mit Daniel beim Luftpost-Podcast eine Episode darüber aufgenommen, über deine Reise damals.
Ja, damals war ich ja einen Monat in der Mongolei, davon 2 Wochen alleine, solo auf einer Radtour, 2 Wochen Backpacking. Dadurch war es auch ein bisschen so diverser. Also da konnten wir auch ein bisschen zu den Sehenswürdigkeiten hinfahren, die jetzt irgendwie abseits der Radrouten lagen. Also in der Gobi war ich eben unten und dann auch am Chowskölsee ganz im Norden. Insofern vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher. Ich hatte damals sogar, würde ich sagen, so ein bisschen mehr Kontakt zu den Locals. Vielleicht, weil ich da auch eben alleine unterwegs war und jünger war. Vielleicht war ich dann eher, wurde ich dann eher noch angesprochen oder eingeladen. Oder ich war vielleicht auch ein bisschen offener noch dafür. Jedenfalls so für einen Überblick über Landleute, Reiseziele ist diese Luftpost-Episode gegebenenfalls auch noch ganz gut geeignet. Ich meine, hier haben wir jetzt ja eher so eine Art Expeditionsbericht abgegeben. Also wie wir halt das Land von West nach Ost per Fahrrad durchquert haben. Und da ja, ist vielleicht ein bisschen mehr noch so Übersicht, was weiß ich, Reiseführer, was man sich so anschauen kann. Wobei man natürlich sagen muss, dass ich schon ein bisschen hoffe, ich habe es mir jetzt nämlich tatsächlich auch nochmal angehört, dass meine persönliche Podcaster-Qualität ein bisschen zugenommen hat seither. Also teilweise konnte ich das ja kaum mit anhören, wie ich da so irgendwie erzählt habe. Ich hoffe, ich mache das mittlerweile ein bisschen besser. Ich hoffe. Am besten natürlich einfach, weil ich meine, die habt ihr jetzt ja schon gehört, am besten einfach beide hören, die andere auch noch hören, dann seid ihr auf jeden Fall gut informiert.
Zumindest, wenn ihr in die Mongolei reisen und euch vorbereiten wollt oder euch mehr dafür interessiert. Und ansonsten gibt es natürlich noch viel mehr Kulturelles von der Mongolei oder auch mehr von der zweiten Hälfte der Bevölkerung, die ja alle hier in Ulaanbaatar lebt und dann eben zu den geschichtlichen Hintergründen in der nächsten Episode, die wir auch noch aus Ulaanbaatar veröffentlichen wollen, dann. Wir sind ja jetzt ein paar Tage hier, weil wir eben aufs chinesische Visum warten müssen und dann auch noch ein paar Tage ausruhen wollen, nachdem wir da tausende Kilometer ohne wirklich sonderliche Ruhetage gefahren sind. Das heißt, da können wir dann auch noch ein bisschen was arbeiten. Also bis in Kürze dann wieder zur nächsten Episode. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.